Egal ob 20 oder 1000 PS, ob günstiges Alltagsauto oder sündhaft teurer Supersportwagen. In Achtung Fahrspaß fahren Jan und Luca sie fast alle. Was hat ihnen gefallen? Was hat sie genervt? Und ganz wichtig, hatten sie Spaß beim Fahren? Das alles und noch viel mehr hört ihr in
Achtung Fahrspaß Folge 6. Und heute haben wir, ich hau's direkt raus, ein echtes Hero-Car aus unserer Kindheit am Start. Herzlich willkommen von meiner Seite, ich bin Jan Götze und hier gegenüber am Schreibtisch sitzt Luca. Hallo Luca.
Moin Jan und moin auch an euch da draußen. Heute geht's wirklich um ein Auto, wo wir beide uns wirklich sehr, sehr lange schon drauf gefreut haben. Und ja, ich glaube, ich kann schon vorwegnehmen, dass es heute wirklich ein bisschen ins Schwärmen gehen könnte. Ich hoffe, dass wir auch vielleicht noch mal das ein oder andere Negative finden können, aber ich glaube, es wird schon relativ positiv ausfallen, das kann man schon mal vorweg sagen.
Ja, wollen wir mal sehen. Vielleicht überrasche ich dich, ja? Und finde doch noch ein paar negative Punkte. Aber das ist Stoff für gleich. Erst einmal möchten wir uns noch bedanken für das ganze Feedback. Vor allen Dingen natürlich zur Folge 4. Lukas' Augenbrauen gehen hier schon nach oben. Der VW Passat, da haben wir ja gefragt, wie ihr das seht. Wollt ihr auch hin und wieder mal so ein paar normale Autos, Brot- und Butter-Autos, Alltagsautos, nennt sie wie ihr wollt, wollt ihr die auch mal im Podcast haben? Und ich sag mal so, die Antworten waren ziemlich eindeutig, Luca.
Ja, ich gebe mich geschlagen. Ich sehe es ja ein.
Also, ihr habt gesagt, gerne immer mal wieder einstreuen, einfach weil es die Durchmischung dann macht. Ja, wie immer im Leben, ich finde das ja sowieso ganz cool. Vielfalt ist einfach das, was so, ja, das Leben bunt macht. Von daher kommen immer mal wieder ein paar normale Autos, versuchen wir zumindest. Luca wird sicherlich versuchen, dass das ein bisschen seltener der Fall ist. Mhm. Aber wir gucken, so oder so wird es definitiv hier kein Familienkutschen-Podcast. Das können wir, glaube ich, festhalten.
Das will ich auch hoffen, sonst kommen wir nicht über Folge 10 hinaus. Das kann ich dir auch versprechen.
Nach der Folge 5 vom Fiat 500, das war jetzt ja weder ein Sportwagen noch ein Alltagsauto. Es war einfach ein super spezielles Auto. Da haben uns auch ganz viele drauf geschrieben. Das bedeutet für uns auch Oldtimer können wir immer mal wieder einstreuen. Das ist natürlich auch ein ganz besonderes Fahrerlebnis. Mhm. Und nach diesen beiden Folgen, also dem Passat und dem Fiat 500, wird es heute auf jeden Fall deutlich sportlicher.
Ja, es wird wieder nach meinem Geschmack eher.
Da gehen Lukas Mundwinkel nach oben. Nicht nur die Augenbrauen, auch die Mundwinkel. Heute, das können wir zumindest jetzt auch schon mal sagen, der erste BMW.
Es wurde Zeit.
Wir haben uns ein bisschen dieses Auto aufgespart und ohne große Umschweife würde ich sagen, wir hören uns jetzt erstmal den Sound dieses Autos an. Ja, also uns fällt es natürlich leicht, weil wir wissen, welches Auto es ist, aber ich finde, dieses blecherne, dieser trompetige Klang, den könnte man schon erkennen.
Ich glaube, das werden schon relativ viele erraten können. Also klar, die meisten von euch haben sowieso den Titel gelesen, aber ich glaube, das hört man schon ganz gut raus, weil es gibt eigentlich kein Auto, was so ähnlich klingt, finde ich jetzt.
Ja, finde ich auch. Und wir reden heute über den BMW M3 CSL. Also die Krönung der dritten M3-Baureihe. Ja, wie ich schon sagte, ein Hero-Car von uns.
Mhm. Und ich denke mal, den CSL, den wirst du nicht rausgehört haben. Gerade nicht im Stand. Der macht sich ja, da kommen wir später drauf nochmal zurück, der macht sich durch was anderes nochmal beim Sound bemerkbar. Das hörst du aber halt im Stand von hinten vor allem nicht.
Nee, das stimmt. Also M3 E46, wer das erraten hat, ohne den Titel zu lesen, Chapeau, das ist korrekt. In diesem Fall noch ein Tacken besonderer. CSL, ich glaube, die meisten von euch wissen dieses legendäre Kürzel, das steht für Coupé Sport Leichtbau. Und das wurde beim M3 CSL erst zum zweiten Mal eingesetzt. Also der hat ein großes Erbe angetreten im Sommer 2003, als er auf den Markt kam. Ja, und wie ich schon sagte, es ist das Topmodell des M3 E46. Der M3 E46, der wurde zwischen 2000 und 2006 gebaut. Der M3 CSL kam, wie gesagt, im Sommer 2003 auf den Markt und er war oder ist, muss man ja sagen, sehr, sehr selten.
Extrem selten. In der Zeit, wo er gebaut wurde, was nur so ein gutes Jahr ungefähr war, sind gerade mal 1383 entstanden. Du hast, glaube ich, auch rausgesucht, wie viele Linkslenker und Rechtslenker?
Ja, also Linkslenker mutmaßlich 825. Also falls ihr so eine M3 CSL Registry habt, nagelt mich jetzt nicht drauf fest. Oder noch besser, schreibt uns gerne an achtungfahrspaß@gmail.com, wenn ihr noch einen konkreteren oder einen anderen Wert habt. Ich habe 825 Linkslenker rausgefunden. Ja.
Aber ich finde, das zeigt mal wieder, wie krass die Engländer eigentlich auf solche Autos stehen, ne? Ja. Dass doch ja vom Verhältnis extrem viele Rechtslenker eigentlich gibt, bei so einer geringen Stückzahl, dass wirklich viele ja auch nach England gewandert sind dann.
Allerdings, ja. Und 1383 Autos, das ist wirklich, wirklich wenig. Was wir noch sagen können ist, nach dem M3 CSL, das war ja so das, wie gesagt, extra leichte Topmodell, gab es natürlich auch noch einen Nachfolger, wenn man so will. Das war der M3 GTS, also vom E92. Und das Kürzel CSL, das lag nach dem M3 ziemlich lange brach.
Mhm. Kam erst wieder beim M4 CSL dann zum Einsatz.
Ja, und das war 2022. Also fast 20 Jahre hat es gedauert, bis sich BMW wieder getraut hat, dieses Kürzel rauszuhauen. Was sicherlich auch daran lag, dass, und das können wir an dieser Stelle schon mal sagen, der M3 CSL damals, also als der rauskam, war ich, lass mich rechnen, 12. Und du warst 11. Ja. Korrekt. Das Auto, das hat in der Presse und bei den Medien wirklich extrem gut abgeschnitten. Es war von Anfang an wirklich so ein Auto, wo alle gesagt haben, das ist BMW in Reinform, mega Auto. Und ich glaube, das hat natürlich auch dazu beigetragen, dass BMW wusste, wenn sie wieder ein CSL bringen, der wird automatisch, egal was sie machen, natürlich am M3 CSL gemessen.
Der muss liefern, ja. Und dieser Hype hat ja auch nie wirklich mal abgenommen. Es gab nie mal so eine Zeit, wo man sagt, ja, M3 CSL ist jetzt nicht mehr so special, so, sondern einfach durchgehend geblieben. Manchmal ist es ja so, dass erst, wenn das Auto ein gewisses Alter erreicht, dass er dann wieder so gehypt wird. Aber beim M3 CSL ist gefühlt nie irgendwie, dass es mal nachgelassen hat.
Ja, das stimmt. Und das ist auch tatsächlich so ein Auto, also unter Petrolheads muss man ja sagen, ich glaube, es gibt niemanden, also selbst wenn man BMW überhaupt nicht mag, man hat irgendwie Respekt und Anerkennung, wenn man dieses Kürzel CSL hört. Wenn man sagt so M3 CSL, sagen alle, oh, okay, krass, ein CSL. So, also das ist wirklich was ganz, ganz Besonderes. Und ich muss noch ganz kurz eine kleine Anekdote raushauen, wie wir zu diesem Auto gekommen sind, ne? Weil das ist schon besonders. Das Auto gehört Mike und die Geschichte, wie wir uns kennengelernt haben, die ist wirklich skurril. Denn angeboten wurde uns dieses Auto, ehrlich gesagt, schon bei Erstfahrenden reden, also in unserem alten Podcast. Damals gab es allerdings diese Thematik mit der Versicherung, wo wir nicht genau wussten, ob wir Privatautos fahren dürfen, ob das abgesichert ist. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Damals kam es nicht zustande. Und dann, wie es manchmal im Leben so ist, habe ich Mike getroffen in Düsseldorf, ohne dass ich wusste, dass er derjenige war, der uns das Auto damals angeboten hat. Wir waren damals in Düsseldorf, haben uns über einen anderen Kumpel kennengelernt und haben locker eine Stunde gequatscht. Und dann hat er plötzlich gesagt, Moment mal, kann es sein, dass wir schon mal geschrieben haben? Und dann habe ich die E-Mail rausgesucht und er sagt, ja, ist ja witzig, das ist mein Auto. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, so ein Angebot lässt man sich natürlich nicht entgehen.
Und ich bin mehr als froh, dass es damals nicht zustande gekommen ist, weil dadurch hatte ich jetzt die Ehre. Sonst hätte ich es mir nur von außen anschauen können. Und so bin ich jetzt in den Genuss gekommen. Ja, was ein Glück.
Siehst du mal. Also an dieser Stelle schon mal vielen Dank, Mike, dass wir dein Auto fahren durften. Und ich würde sagen, ohne große Umschweife soll Mike uns doch mal sagen, wieso es dieses Auto geworden ist, was ihm besonders gut gefällt und ob ihn auch irgendetwas nervt. Ich würde sagen, Sprachnachrichten ab. Moin Mike, hier kommen die versprochenen Fragen zu deinem BMW M3 CSL. Zuerst wollen wir gerne wissen, wie lange hast du das Auto schon und wie viele Kilometer bist du so ungefähr in dieser Zeit damit gefahren?
Moin, also seit März 21 habe ich mittlerweile den CSL und bin schon über 14.000 Kilometer gefahren, weil so ein Auto kann man ja nicht stehen lassen. Der Wagen wird viel bewegt und jeder Meter macht Spaß.
Die nächste Frage ist vermutlich relativ einfach zu beantworten, aber wieso ist es der M3 CSL geworden? Was gefällt dir besonders gut?
Ja, der CSL, in meinen Augen ist es einfach das perfekte Landstraßenauto. Man kann die Kombination aus Motor, Sound und auch das Getriebe einfach super gut genießen. Du schaltest die Gänge durch, ersten, zweiten, dritten Gang, das Ansauggeräusch kommt, der Schall wird wiedergegeben von den Bäumen links und rechts. Also in meinen Augen perfekt für die Landstraße, für schöne Schwünge. Macht einfach Spaß mit dem geringen Gewicht.
Und zu guter Letzt wollen wir noch wissen, ob es irgendetwas gibt, irgendein Feature oder irgendeine Macke, sage ich mal, die dich an diesem Auto stört.
Also ich habe jetzt echt lange überlegt, aber mir fällt nichts ein. Das Einzige, was mich stören könnte, man bräuchte einen zweiten, um damit jeden Tag zu fahren.
Ja, ich glaube, ihr habt es gehört. Also Mike ist ziemlich viel damit unterwegs. Da muss ich vielleicht auch noch ganz kurz dazu sagen, das hat er uns ja erzählt, als wir zusammengefahren sind. Er fährt damit auch auf der Rennstrecke, er war damit auf der Nordschleife, er war damit schon auf der Grand Prix-Strecke unterwegs. Sein Bruder und er sind damit nach Oslo gefahren und haben da Sitze abgeholt. Das ist auch eine wilde Geschichte, würde jetzt aber hier den Rahmen auf jeden Fall sprengen. Und 14.000 Kilometer mit so einem Auto finde ich schon amtlich.
Ja, das ist schon eine ordentliche Laufleistung, definitiv in der Zeit. Chapeau.
Ja, und genervt hat ihn so gar nichts, ne?
Nö, also er scheint minimal überzeugt zu sein von dem Wagen auf jeden Fall.
Ja, wollen wir mal gucken, wie das bei uns ist. Ich muss noch was raushauen. Also eventuell, ich kann es jetzt noch nicht einschätzen, eventuell wird das hier eine etwas längere Folge, aber ihr habt hoffentlich Zeit mitgebracht. Mhm. Luca hat es ja schon angedroht, dass das hier, dass wir vielleicht in Schwärmen kommen. Und ich muss noch mal ganz kurz erzählen, dass ich persönlich eine ganz besondere Beziehung zum BMW M3 E46 habe. Nicht zum CSL, sondern zum E46 M3. Als ich jung war, hatte einer der besten Freunde von meinem Vater hatte ein Auto, also ein E46 M3. Topaz Blau Metallic, weiß ich noch, in Schwarz. Und wir hatten das hin und wieder mal, konnten wir das mal übers Wochenende ausleihen. Und ich weiß noch, das war so ziemlich eins der ersten schnellen Autos, in dem ich mitgefahren bin. Und damals, also ich dachte wirklich, das ist das schnellste Auto der Welt. Das kam mir als 12-, 13-Jähriger so unglaublich schnell vor. Und dieser Sound, dieses Trompetige und dieses Blecherne, das hat sich so eingebrannt, dass ich bis heute dieses Auto, es ist wirklich für mich so ein Postercar. Und ich habe auch ganz lange, weißt du ja selber, intensiv nach einem geguckt und würde auch bis heute nicht ausschließen, dass ich mir nicht irgendwann, wenn dann vielleicht der Richtige kommt, mir nicht doch ein M3 E46 nochmal kaufe.
Ich würde es begrüßen auf jeden Fall.
Ich weiß. Ich weiß, aber noch war nicht der Richtige dabei oder ich nicht in der richtigen Lebensphase. Aber dieses Auto hat wirklich bis heute bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen.
Ist ja oftmals so, wenn man irgendwie als Kind so eine Story mit so einem Auto erlebt hat oder irgendeinen Moment mit so einem Auto hatte, dass es dann doch irgendwie im Alter einfach immer wieder kleben bleibt und die neueren oder die Nachfolger dann irgendwie nicht an das Auto einfach rankommen, ne?
Ja, also ich weiß noch, wenn mein Dad mir früher erzählt hat, ja, wir haben den M3 von Thomas, dann war ich ganz aufgeregt, ne? Mhm. Also ich konnte schon kaum abwarten, dann am Wochenende endlich da zu sein, mit dem Auto rumzufahren. Und man musste gar nicht schnell fahren, einfach nur in diesem Auto zu sitzen. Ich weiß noch genau, wie der riecht oder roch, wie sich alles angefühlt hat. Ja, also M3, E46 und ich, wir sind dicke.
Ja.
Gut, genug der Schwärmerei an dieser Stelle. Ich würde sagen, das reicht auch als Einordnung. Ihr wisst jetzt, das ist das Topmodell. Und jetzt gucken wir uns mal an, woran man denn diesen M3 CSL so erkennt.
Design.
An der Front gibt es ja ein ganz markantes Erkennungszeichen.
Dieser runde Lufteinlass, der einfach nur auf der einen Seite ist, nur auf der Fahrerseite ist er eingelassen, also bei den Linkslenkern, muss man ja dazu sagen. Wir haben ja vorhin schon gesagt, es gibt einige Rechtslenker.
Aber ist er bei den Rechtslenkern auf der anderen Seite?
Ich glaube nicht, oder?
Ich glaube auch nicht.
Nee, deswegen sei er. Also okay. Da auf der Fahrerseite, da okay, ist er dann ja auf der Beifahrerseite so gesehen. Ja. Genau. Gut. Ja, und das ist eigentlich so, von vorne siehst du es sofort. Man muss dazu sagen, es gibt ja einige, die sich diese Front nachgerüstet haben. Das heißt, man kann es nicht 100% daran festmachen. Aber auf den ersten Blick fällt es natürlich direkt schon mal ins Auge.
Ja, das stimmt. Also die Frontschürze ist komplett anders. Durch diesen Lufteinlass hat das Auto natürlich auch keine Nebelscheinwerfer mehr. Mhm. Wir haben unten diese Carbon-Flaps dran. Und die Frontschürze ist auch aus einem anderen Material. Also ich habe rausgefunden, angeblich ein Mix aus Kohlefaser, Werkstoff und, das fand ich special, Glasfaser-Thermoplaste aus der Raumfahrt.
Klar. Nochmal weg.
Also, wenn dem so ist, dann ist das auf jeden Fall ja ein ganz schön wilder Materialmix. Und diese Schürze, ja, die macht das Auto von vorne halt einfach zu erkennen, sofern es denn keine Nachbauschürze ist.
Genau. Diese Carbon-Flaps gibt es meines Wissens auch für die normale Schürze. Konnte man da nachrüsten. Macht das Ganze nochmal so ein klein bisschen aggressiver.
Ja, das stimmt. Und man muss ja aber auch sagen, dafür, dass das das Topmodell war und wenn man heute weiß, was das Auto auch für ein Standing hat, ist es super dezent. Ja? Mhm. Also wenn du das mit dem heutigen CSL, also M4 CSL vergleichst, der 1000 Sachen neu hat, hier noch eine Kriegsbemalung in Rot, dies noch in Carbon, das noch. Also die Autos sind halt naturgemäß einfach viel extremer geworden. Mhm. Auch schon der M3 GTS war viel auffälliger, der M4 GTS war viel auffälliger. Und der CSL, der ist halt wirklich, das ist ein Auto für Connoisseure, allein schon optisch. Weil man eben kaum erkennt, also wir als Fans dieses Autos erkennen es natürlich sofort, aber die meisten würden sagen, ja, halt ein BMW, so irgendein etwas älterer BMW.
Mhm. Stecht nicht sofort ins Auge. Das ist ja allgemein bei allen Herstellern irgendwie so ein bisschen dieser Trend heutzutage ins Extreme mit irgendwelchen 2, 3 Farben oder sowas, die nochmal extra dazu kommen, irgendwelche Akzentfarben hier und da, und dann 1 Million Lufteinlässe, Spoiler hier, nochmal irgendwelche Flaps vorne dran und sonstiges. Das war zu der Zeit echt ein bisschen subtiler.
Ein bisschen ist gut.
Ja, halt vorsichtig
aussehen. So 12 Nuancen subtiler.
Könnte man so sagen.
Ja, aber wenn man sich dann im Detail mit diesem Auto befasst, dann fällt einem auf, was alles noch verändert wurde. Denn es ist nicht nur die Schürze. Wir haben beispielsweise, und das ist wirklich ganz, ganz besonders, ein Carbondach.
Das erste Mal, dass es ein Carbondach überhaupt in einem Serienfahrzeug gab.
Genau. Und heutzutage ist das bei BMW so ein bisschen, ja, so ein Feature, was sie halt gerne bei M-Modellen bringen. Aber beim CSL war das zum ersten Mal. Und wenn man sich jetzt überlegt, so ein Carbondach, das ist ja, also das ist ein Heidenaufwand, ein Carbondach auf ein Auto zu schneidern. Und ich habe mal nachgeschaut, es spart zwar in Anführungsstrichen nur 6 Kilo.
Aber an der richtigen Stelle.
Genau, aber es senkt halt den Schwerpunkt ab. Mhm. Und es sieht halt ultra gut aus.
Ja, das sowieso, klar. Das ist ein absoluter Hingucker.
Das ist natürlich also wirklich was ganz Besonderes. Wenn wir jetzt auf die etwas kleineren Nuancen eingehen, haben wir ja die seitlichen Kiemen in den Kotflügeln. Die hat auch der normale M3 E46. Gerne auch nachgerüstet, auch am 320 oder
sowas. Auch, ne? Immer gern genommen, richtig.
So. Genau. Beim CSL aber entsprechend eben mit CSL-Logo. Mhm. Also ganz, ganz
dezent. Und das Logo ist ja noch dezenter eigentlich als das M3-Logo. Also das M3-Logo ist jetzt nicht per se dezent, aber es ist relativ klein. Aber das Logo ist einfach nur so ein silbernes Logo, wo einfach CSL drinsteht, das war's.
Richtig, also ganz, ganz feine Nuancen da. Dann haben wir eine Heckscheibe aus Dünnglas, spart auch nochmal Gewicht. Also ihr denkt dran, CSL habt ihr ja sicherlich noch im Kopf, steht eben auch für Leichtbau. Man will also überall womöglich Gewicht sparen. Und eine andere Heckklappe haben wir. Das ist eigentlich gemeinhin bekannt. Also die Heckklappe hat hinten so einen, ja, einen Bürzel drin, der so in die Klappe wirklich integriert ist. Und da muss ich sagen, ich wusste, dass er eine andere Heckklappe hat. Die ist auch, ich habe nur rausgefunden, aus Leichtbaustoffen. Also ich weiß nicht, ob sie wirklich aus Carbon ist. Ich glaube nicht.
Nee, ich glaube auch nicht.
So, also nur Leichtbaustoffe. Sie ist auf jeden Fall leichter. Da gab es gleich für mich das erste Mal einen Aha-Effekt, als ich jetzt mich mit dem Auto beschäftigt habe und am Auto auch war. Denn ich wollte meinen Fotorucksack hinten reinpacken. Und was war? Keine Leiste, kein Öffner hinten.
Ja. Hat uns ja direkt Mike dann auch gezeigt. Da ist keine Leiste bei dem. Das war uns beiden nicht bewusst. Ich dachte eigentlich auch, dass dieser obere Part einfach nur anders ist, weil man sieht ja so eine Unterbrechung, wenn man von hinten drauf schaut. Und ich dachte einfach, dass der obere Part anders gefertigt wurde mit diesem Bürzel halt. Und der untere Part wäre einfach identisch. Aber es ist offensichtlich ein komplett anderes Bauteil.
Genau. Also es fehlt die Leiste, wo man halt reingreift und diese Kofferraumklappe aufmacht. Man kann sie öffnen über einen Taster im Fußraum auf der Fahrerseite. Ja, und damit ist es wirklich für mich schon so das erste Mal gewesen, dass ich dachte, krass, ich lerne hier auch noch was dazu. Mhm. Dann habe ich noch gelernt, dass der Kofferraumboden von diesem Fahrzeug aus einer speziellen Pappe ist. Auch noch mal leichter als beim normalen M3.
Und, okay. Auch aus der Raumfahrt die Pappe, oder?
Habe ich jetzt nicht herausfinden können. Müsste man vielleicht mal bei BMW nachfragen, ja, ob das auch Raumfahrtmaterial ist. Ich denke mir auch immer, wenn man so schreibt, Luftfahrt, Raumfahrt, was auch immer, schreiben die, also stimmt das wirklich? Oder klingt das einfach nur gut? Und alle denken, ui, hier, aus dem Raumschiff quasi, direkt in mein Auto.
Vielleicht ist es auch einfach so ein ganz normales Material, was in richtig vielen Sachen einfach verwendet wird, aber unter anderem auch schon mal mit ins All geflogen, ja, ist. Und deswegen zack, Raumfahrtmaterial.
Ja, wir werden
es, also klingt erfahren, auf jeden Fall gut, mich beeindruckt.
Ich wollte gerade sagen, aber es klingt auf jeden Fall, wenn man da irgendwie abends in der Kneipe ist, am Stammtisch und dann erstmal sagt, hier übrigens, ne, mein Auto, Teil aus der Raumfahrt dabei, mhm, Luftfahrt, sonst was. Ja, also wir werden es nicht überprüfen können. Mhm. Was wir aber überprüfen können, ist die Felge oder sind die Felgen. Und da haben wir uns hier gerade im Vorgespräch noch mal einmal kurz tief in die Augen geschaut, dann waren wir uns plötzlich nicht mehr so ganz sicher. Wo wir uns sicher sind, das Auto hat spezielle Felgen, die wunderschön sind.
Mhm.
Sind wir uns, glaube ich, auch
einig. Aber sowas von, ja.
Und die gab es zuerst für den CSL. Das ist eine ganz, ganz bekannte Felge, so Kreuzspeiche. Sie, also, ja, wunderschön, brauche ich nicht drüber sprechen. Und bei BMW haben die Felgen ja immer Bezeichnung Styling und dann entweder eine zweistellige oder eine dreistellige Zahl. Gibt es eigentlich auch einstellige Zahlen? Weiß ich gar nicht.
Ich glaube nicht.
Ich glaube auch nicht. Naja. Ja,
zumindest kenne ich keine.
Und ich hatte rausgefunden Styling 127. Und
genau.
Du hast eine andere Zahl.
Ich dachte, es wäre die Styling 163. Jetzt bin ich gerade eben noch mal schnell in die Recherche gegangen, hier in der Vorbereitung, und habe geschaut. Und scheinbar ist es so, falls es jemand von euch besser weiß, korrigiert uns gerne, aber scheinbar ist es so, dass es beim M3 CSL noch die Styling 127 war. Und dann gab es die ja später für den M3 46 mit Competition-Paket, gab es eine gleich ausschauende Felge. Aber scheinbar hat die Traglast nicht ausgereicht von der Styling 127, weil ja, wie wir gerade eben schon gelernt haben, der CSL leichter ist. Und deswegen mussten sie dann die Styling 163 mit einer höheren Traglast noch auf den Markt bringen, die dann für den normalen M3 46 mit Competition-Paket zugelassen war.
Die aber optisch
exakt genau gleich
sind.
Ja, genau, da gibt es überhaupt keinen Unterschied. Scheinbar ist es wirklich nur in der Traglast. Die Frage ist jetzt auch, ob die vielleicht, das konnte ich nicht rausfinden, ob die vielleicht auch etwas leichter ist, dann die 127 als die 163. Das weiß ich nicht. Aber von den Maßen und von der Optik scheinen die erstmal identisch zu sein.
Ja, also es ist hier wirklich schon das Nächste, was wir dazu lernen.
Ja, wer hätte das gemeint?
Ja.
Vor allem, das ist ja ein Auto, wo man sich jetzt auch im Voraus schon mal mit beschäftigt hat. Also, weil man es halt ja einfach schon gefeiert hat. Das ist jetzt nicht so ein Auto, wo man das erste Mal mit in Berührung kommt. Und trotzdem lernen wir richtig viel dazu hier.
Ja, und das noch so weit am Anfang. Wir können noch die Dimensionen dieser Felge raushauen. Also an der Vorderachse 235/35 ZR19, 8,5 × 19. Und hinten 265/30 ZR19, 9,5 × 19. Und Mike hat uns auch noch was verraten. Manche fahren auch 4 gleiche Felgen. Also vorne an der Vorderachse die Felgen von der Hinterachse, weil es halt noch ein bisschen bulliger aussieht. Aber das ist nicht so ohne weiteres möglich. Ne? Da muss man ein bisschen gucken.
Muss man auch ein bisschen am Sturz, glaube ich, noch was verändern, damit das passt.
Genau. Also gibt es auf jeden Fall. Unser Fahrzeug war diesbezüglich allerdings komplett Serie. Also wir hatten die 8,5er Felge vorne und hinten die 9,5er, so wie es gehört. Was nicht mehr ganz original war, zum Glück müssen wir ja sagen, waren die Reifen.
Genau. Der hatte jetzt die Sport Cup 2 drauf. Die gab es ja, also Michelin Sport Cup 2, muss ich dazu noch erwähnen. Die gab es ja damals noch nicht, als der Wagen ausgeliefert wurde. Er konnte damals schon mit den normalen Sport Cup, also damals hatten sie ja logischerweise noch keinen Zusatz, weil es gab noch keine Sport Cup 2, deswegen hießen sie nicht Sport Cup 1, sondern einfach nur Sport Cup, konnte er damals schon bestellt werden, was meines Wissens nach auch schon eine Premiere war, dass man Semi-Slicks auf einem Serienfahrzeug ab Werk bestellen konnte.
Das stimmt, also auch meinen Recherchen nach, das erste Serienauto, wo es ab Werk Semi-Slicks für gab. Also das war damals wirklich so ein absolutes Highlight. Wir erinnern uns, das war 2003 und da gab es auch tatsächlich geteilte Meinungen. Also natürlich jeder, der auf der Rennstrecke unterwegs war und jeder, der einen sportlich ambitionierten Fahrstil hat, hat es gefeiert. Allerdings haben natürlich auch Leute zu Recht gesagt, bei Nässe ist das wohl ziemlich heikel gewesen. Also dieser Sport Cup, die erste Generation von vor über 20 Jahren, die war halt eigentlich mehr oder weniger wirklich für die Rennstrecke entwickelt und nicht wirklich für den Straßenverkehr ausgelegt, erst recht nicht für Nässe. Also die hatten so ein ganz, ganz spezielles Profil. Ich habe das noch genau vor Augen mit so einzelnen Strichen in der Lauffläche. Und es war ein sehr hoher Positivanteil im Profil, wodurch eben ganz, ganz wenig Wasser verdrängt wurde. Ja, und damals haben tatsächlich, das höre ich bis heute noch von Leuten, die sich jetzt vielleicht nicht so ganz mit der Materie auseinandergesetzt haben, bis heute halt das noch so nach, dass man immer sagt, ah, ein Semi-Slick, oh, da musst du aber aufpassen. Ne? Mhm. Ein ganz gefährliches Ding so.
Ja, ja, als hätte sich die Reifentechnik überhaupt nicht weiterentwickelt. Ne?
Richtig, ja.
Aber damals war es vielleicht doch ein Ticken zu kompromisslos für die breite Masse.
Genau, für die breite Masse eben, ne? Man konnte aber, und das wusste ich zum Beispiel auch nicht, man konnte den CSL aber auch ohne Mehrpreis mit normalen Reifen, welche auch immer das dann damals waren, ich gehe jetzt auch mal von Michelin aus, bestellen. Aber serienmäßig war das Auto eben mit Cup-Reifen am Start. Zum Glück, wie gesagt, keine 20 Jahre alten Cup-Reifen auf unserem Auto.
Das ja, war schon mal das gut. Das wäre ein bisschen schlecht gewesen, das auf jeden Fall. Aber wo wir gerade noch bei den Rädern sind, ich finde, man muss wirklich sagen, auch wenn du eben gesagt hast, man könnte vorne die hinteren Felgen noch fahren, ich finde, der steht extrem gut da. Also steht richtig gut im Radhaus. Gerade bei neueren BMWs ist das ja oftmals leider nicht mehr so der Fall. Und ich dachte im ersten Moment, vielleicht sind auch irgendwie Stuntscheiben oder sonst irgendwas drauf. Aber nee, war komplett Serie und steht trotzdem richtig schön bullig da.
Ja.
Also ich, meiner Meinung nach wäre es jetzt gar nicht nötig, dass man da irgendwie eine hintere Felge vorne fahren würde oder sowas. Sieht so schon richtig schön stimmig aus.
Ja, 100% bin ich bei dir. Also ich finde auch, das Auto steht gut da. Erst recht für einen BMW, die brauchen ja oft dann doch Distanzen. Mhm. Sieht richtig gut aus. Was nicht ganz Serie war bei unserem Fahrzeug, waren die Bremsbeläge und auch die Bremsflüssigkeit. Das hat Mike gesagt, einfach auf der Rennstrecke. Er fährt damit jetzt nicht jede Woche auf der Rennstrecke, aber er war damit eben schon ein paar Mal auf der Rennstrecke. Und da gehört das Auto ja eigentlich irgendwie auch trotzdem hin, auch wenn es natürlich mittlerweile ganz wertvoll ist, okay. Hat er gesagt, er hat die Bremsbeläge oder die Bremse allgemein, die könnte noch ein bisschen langlebiger sein. Deshalb andere Beläge da drauf, andere Bremsflüssigkeit drin. Aber sonst, das können wir auch schon mal für den Innenraum vorwegnehmen, alles 100% Serie. Und was wir jetzt noch gar nicht gesagt haben, ist, welche Farbe unser Fahrzeug hatte.
Ja, das ist sehr überraschend beim CSL, welche Farbe da war. In dem Fall war er silbergrau-metallic. Mhm. Man hätte natürlich noch eine Menge Auswahl gehabt, nämlich genau eine andere Farbe gab es noch. Das war Saphir-Schwarz-Metallic und das war es dann auch. Und trotzdem würde ich sagen, dass schon der Großteil eher Silbergrau-Metallic genommen hat.
Ja.
Also ich kenne jetzt die Verteilung nicht, da habe ich jetzt auch nichts zu rausfinden können. Aber die meisten Exemplare, würde ich sagen, sind in diesem Silbergrau-Metallic.
Ja, glaube ich auch. Also ich hätte jetzt einfach so aus dem Bauch, aber ohne belegbare Zahlen zu haben, hätte ich gesagt, ein Drittel, zwei Drittel zugunsten von Silbergrau, wenn man auch so guckt, was so in den Börsen angeboten wird. Und wenn ihr sehen wollt, wie unser Fahrzeug aussah, dann geht am besten mal schnell zu Instagram und schaut da unter Achtung Fahrspaß, alles zusammengeschrieben, hinten Doppel-S. Da haben wir ein paar Bilder von diesem Auto gemacht. Da wird es auch noch ein Video geben, das könnt ihr euch dann auch reinziehen. Und dann seht ihr mal, wie gut so ein CSL aussieht und könnt hoffentlich auch die ganzen Details, die wir gerade hier aufgezählt haben, alle schön erkennen. Und aber könnt natürlich noch ein Like da lassen, ist klar. Ne?
Ja, klar. Logisch. Das kommt immer gut. Aber ein Erkennungsmerkmal haben wir jetzt noch nicht genannt.
Ja, hau raus.
Ich dachte, wollte ich eigentlich gerade testen.
Ach so, du wolltest ja testen.
Ja, ob du es noch im Kopf hast oder ob du hier nicht richtig bei der Sache bist.
Ich habe ja hier gerade so sogar ein Bild vor mir. Hm. Ich guck mal gerade.
Also ich kann dir schon mal so viel verraten, auf dem Bild, was du gerade vor dir hast, wirst du es nicht sehen.
Der Carbon-Diffusor.
Sehr gut.
Ja, das ist tatsächlich so ein Punkt. Ja, ich weiß, dass der CSL spezifisch ist, aber der ist ja wirklich gefühlt an jedem zweiten M3 E46 mittlerweile dran.
Also bei so vielen würde ich jetzt nicht sagen, aber schon, den haben schon einige nach.
Den haben gefühlt mehr als die Schürze und mehr als.
Aber ich würde da sogar behaupten, ich glaube, mehr Leute haben noch die Felgen nachgerüstet, auch selbst wenn sie kein Competition-Paket haben.
Ja, gut, okay.
Glaube ich jetzt mal.
Ja, das stimmt. Ja gut, also haben wir es auf jeden Fall abgefrühstückt. Ich habe das Quiz noch bestanden. Also es gibt noch einen Carbon-Diffusor.
So ist es. Ich habe die Schweißperlen schon gesehen.
Ja, aber das liegt nicht an der kritischen Frage.
Nee,
es liegt einfach daran, dass es super warm ist. Ja.
Das stimmt.
Ja, dann hätte ich gesagt, Optik haben wir. Wir würden dann wohl einsteigen.
Innenraum.
Und das Aufschließen an sich, das ist ja schon wirklich so ein ganz typisches Geräusch. Also das klingt ja schon wirklich ganz, ganz E46 spezifisch. Einfach dieses Aufschließen. Und wenn man dann die Tür öffnet, das Erste, was man wahrscheinlich sieht, sind erstmal die Sitze. Aber die würde ich nochmal ganz kurz hinten anstellen. Denn ich würde den Blick einmal nach unten schweifen lassen auf die Einstiegsleisten. Denn der CSL, weil die übersieht man sonst so schnell und wir sind ja auch für die feinen Details bekannt. Denn der CSL hat auch spezielle Einstiegsleisten mit CSL-Logo und so Zielflaggen links und rechts. Die
so ein bisschen geschwungen sind.
Ja, ja. Genau. Also die gab es so nur beim CSL.
Muss ich sagen, das ist jetzt so ein Detail, finde ich jetzt nicht so mega schön, um ehrlich zu sein. Weiß ich nicht, diese Flaggen sehen so dieses geschwungene, so ein bisschen aus wie von Word irgendwie da reinkopiert noch von damals oder so.
Und der kritische Luca heute.
Ja, man muss ja auch mal irgendeinen negativen Punkt finden, ne? Wird ja, schon gut. Schwer, deswegen muss man sich an den kleinen Kleinigkeiten dann aufhalten.
Okay.
Ich finde es ja auch nicht per se hässlich, muss man auch wieder sagen, aber es ist.
Aber auch nicht schön.
Nee, aber es ist jetzt nicht so die schönste Einstiegsleiste. Habe ich schon mal bessere gesehen, würde ich jetzt einfach behaupten.
Okay. Speichern wir so ab.
Du findest sie mega geil.
Nö, aber ich finde es halt cool, dass, also das ist ja immer das, was ich schon ein paar Mal jetzt auch gesagt habe, ich finde es halt cool, wenn man sich an verschiedenen Punkten halt irgendwie Mühe gibt und ja. Sie hätten es ja auch einfach weglassen können, hätte sich auch keiner beschwert, aber ich finde jedes Detail, was sie dann nochmal speziell für dieses Auto angepasst haben, finde ich eigentlich cool. Als nächstes ist mir aufgefallen, aber das liegt wie gesagt auch an meiner Verbindung zu diesem Auto im Allgemeinen, der Geruch, das ist so ein typischer E46-Geruch.
Ja.
Also ging es nur mir so? Oder?
Nee, ist wirklich so.
Okay.
In jedem E46 riecht es einfach gefühlt. Also in jedem, in dem ich bis jetzt saß.
Ja. Ja. Es ist so ein ganz, ganz klassischer Geruch. Leider können wir hier im Podcast noch keine Gerüche übermitteln, aber müsst ihr uns glauben. Und falls ihr selber einen E46 fahrt, wahrscheinlich riecht er genauso.
Da kann man von ausgehen. Aber ich muss sagen, das Erste, was mir eigentlich so auffällt, wenn man den Wagen aufmacht, ist eher die Türtafel. Die ist mir direkt eigentlich so ins Auge gestochen, weil wenn du die Tür aufmachst, ist. War auch relativ sonnig so an dem Tag, wo wir die, beziehungsweise zwischendurch war es sonnig, dann wieder Regen, Sonne und so weiter, war ziemlich wechselhaft. Aber wenn das da so raufgeschienen hat, dann hat das einem so richtig entgegengeglitzert. Weil ungefähr die Hälfte, würde ich sagen, der Türpappe ist ja einfach so Sichtcarbon und sieht so extrem reduziert einfach aus. Und es ist einfach so ein, ja, sehr prägnantes Merkmal, finde ich. Und das sticht übelst ins Auge.
Ja, also Türtafeln mega special auf jeden Fall in Sichtcarbon. Es ist halt dieses 2000er Jahre Carbon, was einfach damals noch in der Entwicklung noch nicht so weit war. Ne? Es ist, man merkt es halt, wenn man heutiges Carbon kennt, das ist immer perfekt, das ist wirklich auf die letzte Faser genau gewebt und so. Und man sieht halt gerade bei diesen älteren Autos, dass das auch schon immer so eine leichte Verfärbung hat.
Einen leichten Gelbstich hat, ja.
Genau, es ist nie ganz perfekt gearbeitet. Natürlich gehört das zum Charme, aber wenn man das mit heutigen Maßstäben vergleicht, ist es ein bisschen, es war einfach noch nicht so weit.
Das stimmt, aber ich finde, gerade das verleiht dem Wagen so ein bisschen so ein mehr Racing-Charakter einfach so, weil so bei Rennautos, wenn man sich da das Carbon anguckt, das ist auch einfach irgendwie, da einfach Hauptsache es ist leicht und das finde ich teilweise irgendwie ganz cool, ganz charmant. Klar, wenn das jetzt heutzutage noch irgendein Hersteller so verbauen würde, würde man wahrscheinlich erstmal denken, was ist mit denen denn los, aber aus der Zeit finde ich, das passt einfach irgendwie, das ist einfach so richtig puristisch dann.
Ja, das stimmt, also ich finde es auch cool, aber man merkt es halt doch irgendwie, wenn man ein bisschen genauer hinschaut.
Ja.
Und wenn wir gerade schon bei Carbon sind, dann können wir natürlich auch noch auf die Mittelkonsole eingehen. Das ist eine Mittelkonsole, die so nur der CSL hatte, ohne Armlehne. Wie gesagt, Leichtbau, ihr erinnert euch, eben mit Carbon. Und in unserem Fahrzeug, da hatte sich Mike extra aus Großbritannien, wenn ich mich nicht täusche, anfertigen lassen. So ein Becherhalter, der hinten genau in das Fach reinpasst, damit du halt wenigstens ein Getränk abstellen kannst. Das ist aus dem 3D-Drucker. Ja, ansonsten ist die Mittelkonsole halt ja super clean, ne? Also man hat da nicht so viel drauf. Also auf dem hinteren Teil ist halt Spiegelverstellung, Warnblinker, Abschließen von den Türen und natürlich die Handbremse. Klassisch noch, eine ganz klassische Handbremse. Das ist eigentlich so die Mittelkonsole und das Ganze schön in Carbon. Und wollen wir jetzt über das eigentliche Highlight sprechen? Die Sitze? Was sagst du zu den Sitzen?
Ja, sehen natürlich optisch einfach mega aus. Richtig nach Racing.
Was sind das denn für Sitze? Erklär doch mal.
Schalensitze.
Ja, ach so, das haben wir ja nicht gesagt. Also, dass du die mega findest, ja. Und du weißt, wie die aussehen, das glaube ich, ja. Weil du saßt da ja drin.
Ja, das stimmt. Nee, das sind Schalensitze, ja. Das war jetzt ja clever.
Es sind einteilige Schalensitze, muss man. Also Vollschalen, keine Klappschalen. Das ist auch schon besonders. Sie sind sehr tailliert geschnitten, also das finde ich schon, ich weiß nicht, ob die Leute irgendwie in den 2000er Jahren oder auch in den 90er Jahren noch eine andere Statur hatten, also ich passe da super rein, aber ich weiß, dass da viele Leute, glaube ich, schon, also gerade im Beckenbereich, wirklich anstoßen würden. Und ich erinnere mich beispielsweise an Porsche 964 Carrera RS. Der hat so einen schmalen Sitz, dass ich da gerade reingepasst habe, wo ich mir gedacht habe, jeder, der irgendwie über 80 Kilo wiegt, der der sitzt immer halb auf dem Sitz, so, also auf der Seitenwange. Und heutzutage gibt es ja auch noch ganz viele Schalensitze, aber die sind irgendwie alle ein bisschen komfortabler geschnitten.
Aber ich würde jetzt sagen, so statistisch gesehen glaube ich schon, dass die Leute damals einfach etwas schmaler waren als heutzutage.
Könnte sein, ne? Weiß ich nicht. Ja, auf jeden Fall, also ich finde, dieser Sitz sieht erstmal ultra gut aus. Also ist Alcantara außen und oben an der Lehne. Und in der Mitte hat man so Stoffbahn, da habe ich noch nachgeschaut, wie das heißt. Einen Moment, ich muss das hier mal kurz in meinen Notizen finden. Das heißt Amaretto, Stoff Amaretto.
Ja, klar.
Weißt du Bescheid, ne? Ja. Also, ja, das sind die Sitze. Und was ich wirklich besonders finde, diese Sitze klappen nach vorne. Aber kennst du einen anderen Vollschalensitz, der nach vorne klappt? Gibt es eigentlich nicht. Also meiner Meinung nach, bei Porsche zum Beispiel, Vollschalensitze fahren nur nach vorne. Ja. Also die kannst du nach vorne und zurückschieben, aber nicht klappen, logischerweise. Und diesen Sitz kannst du ja streng genommen auch nicht klappen. Der springt ja so nach oben und dann wird er nach vorne geschoben.
Ja. Aber ich, also wüsste ich jetzt aus dem Bauch aus, wüsste ich jetzt kein anderes Auto, aber ich will jetzt nicht behaupten, dass es kein anderes gibt.
Ja, aber ich finde das super speziell, weil man, wie gesagt, sonst eigentlich nie Vollschalensitze hat, wo man hinter einsteigt. Man muss auch dazu sagen, also wir saßen auch beide jeweils mal hinten, weil wir eben ja zu dritt gefahren sind. Und ja, das ist so ein bisschen hakelig, um den Sitz so nach vorne springen zu lassen. So. Aber ich für meinen Teil, also ich bin 1,83 groß, ich war überrascht, wie viel Platz ich hinten habe.
Ging mir tatsächlich genauso und ich bin ja noch etwas größer. Ich saß schon mal in einem E46 Coupé hinten. Und da weiß ich noch, dass ich damals auch überrascht war, als ich gedacht habe, Mensch, da sitzt du gar nicht so schlecht. Und jetzt ja, wurde ich da nochmal bestätigt quasi. Also habe ich gedacht, Mensch, ey, man sitzt da echt ganz gut eigentlich. Das Einsteigen ist jetzt durch die Sitze nicht ganz so einfach, aber es ist echt okay. Also von außen sieht es deutlich unbequemer aus, als es dann in Wirklichkeit ist.
Ja, das stimmt. Also muss ich auch sagen, war ich sehr überrascht. Hinten zwei Einzelsitze, also es ist ein Viersitzer. Und selbst hinten haben sie durchgezogen, diese Kopfstützen hinten aus Alcantara. Man hat sich Mühe gegeben auf jeden Fall. Das fand ich sehr gut. Was ich nicht ganz so gut fand, war die Sitzposition an sich.
Das war leider dieses klassische Problem, was oftmals bei BMW ja ist, dass du einfach gefühlt ein bisschen zu hoch sitzt, ne?
Ja, das stimmt. Also ich muss sagen, der Sitz an sich, mega gut, schön tailliert, richtig gut ausgeformt, auch im Schulterbereich, alles pico. Aber ich hätte gern noch ein bisschen niedriger gesessen, um noch mehr mit dem Auto irgendwie, ja, so eins zu sein. Und jetzt kommt hier meine große Stunde. Ne? Ich habe mich vorbereitet, wirklich vom Feinsten auf diese Folge. Ich habe hier
Sport, Jan wedelt mit seiner Zeitung hier schon rum, ihr könnt es ja gar nicht sehen.
Sportauto habe ich hier am Start, Sportauto-Ausgabe. Und Sportauto hat wirklich ein cooles Feature gebracht. Die bringen jetzt immer in den aktuellen Heften mal wieder ein Supertest von damals aus den letzten 25 Jahren, halt irgendwie coole Supertests. Und als ich gesehen habe, dass der M3 CSL Supertest aus 2003 hier drin war, musste ich natürlich direkt zuschlagen. Und jetzt möchte ich zum ersten Mal Horst von Saumer, den kennen ja wahrscheinlich die meisten von euch, der ist damals die ganzen Supertests gefahren für Sportauto, möchte ich das erste Mal Horst von Saumer zitieren hier aus meiner Zeitschrift. Und zwar schreibt er zu der Sitzposition, ja, Folgendes. So bietet er eine Sitzposition, wie sie zielführender nicht sein kann, sowohl auf der Rennstrecke als auch diesseits derselben. Also er ist komplett begeistert von dieser Sitzposition.
Okay.
Und da muss ich sagen, würde ich jetzt persönlich nicht zustimmen.
Nö, geht mir genauso. Also man muss eben kurz dazu erwähnen, das kann man ruhig sagen, wir hatten als Begleitfahrzeug hatten wir noch einen 991 Speedster dabei, Porsche. Und hatten wir, glaube ich, in irgendeiner Folge hatten wir das schon mal gesagt, dass wir beide ja von diesen Porsche-Schalensitzen schon sehr angetan sind. Und ich bin halt direkt aus dem rüber in den E46 gestiegen und dachte wirklich im ersten Moment, der Sitz wäre nicht richtig eingerastet. Ich dachte, der wäre noch auf irgendeiner Stellung, dass hinten jemand einsteigen konnte. Und war erstmal total verwirrt, dachte wirklich in dem Moment, ich sitze übelst zu hoch. Muss aber sagen, nachdem ich im Moment gefahren bin, ist es dann schon wieder verflogen. Also beim Fahren merkst du es dann irgendwann nicht mehr. Es ist einfach nur im ersten Moment, dass du so denkst, so eigentlich würdest du am liebsten einsteigen und den erstmal runterpumpen, so wie man es oftmals macht, wenn man in irgendein Auto einsteigt, in ein fremdes Auto, wo der Sitz anders eingestellt ist, man erstmal sagt, erstmal runter. Das ist bei mir ganz oft so, dass ich erstmal deutlich nach unten fahre mit dem Sitz oder in der Regel eigentlich auch auf die unterste Position gehe. Einfach weil ich finde, dass man da ein besseres Fahrgefühl einfach hat, wenn man möglichst weit unten sitzt. Und da war es wirklich so, ich dachte, ich hätte gerne irgendwie, keine Ahnung, 10-mal am Hebel gezogen. Aber na, wie gesagt, nach ein bisschen Fahren war es dann eigentlich auch schon wieder verflogen, muss ich auch ganz ehrlich sagen.
Ja, also ich muss tatsächlich auch beim Fahren sagen, dachte ich immer wieder, ich würde trotzdem gerne niedriger sitzen. Aber das ist, ja, Meckern auf hohem Niveau. Der Sitz an sich ist trotzdem, wie gesagt, richtig, richtig gut. Noch ein kleiner Nachteil von dem Sitz. Also ich muss ja relativ weit nach vorne oder ich sitze gern relativ nah am Lenkrad. Ich komme dann wirklich kaum an den Sicherheitsgurt, ne? Also der Sitz fasst einen so richtig, umfasst einen so richtig. Und ich musste mich richtig so umdrehen und quasi schon so halb verrengen, um überhaupt an den Sicherheitsgurt zu kommen.
Aber das ist wahrscheinlich wegen deinem massiven Bizeps, oder nicht?
Das liegt daran, definitiv. Ja. Aber ja, gut, klar, Gurtbringer in so einem Auto, überall wird jedes Gramm rausgespart und dann bringen sie dir irgendwie so elektrische Gurtbringer. Ja, verstehe ich schon, aber wie gesagt, wir wollen jetzt hier auch nicht nur Lobeshymnen auf den CSL singen. Von daher, das waren die Punkte, die mir jetzt im Innenraum nicht so gut gefallen haben. Also vor allen Dingen halt wirklich die Sitzposition an sich. Leider.
Also zu dem Gurt-Thema muss ich sagen, ich fahre ja selber privat auch ein BMW Coupé und der hat diese elektrischen Gurtbringer und ich habe die bei mir auskodiert, weil die erstmal wirken die sowieso so übelst fragil, dass man das Gefühl hat, dass sie irgendwie jeden Moment kaputt gehen könnten. Die funktionieren eigentlich noch, aber ich habe sie echt auskodiert, weil mich das eher irgendwie genervt hat.
Ja, aber du hast ja auch keine Schalensitze. Du kannst dich ja easy mit der Schulter umdrehen. Es ist ja so, dass die im Schulterbereich auch so richtig guten Seiten oder Halt geben, nicht Seitenhalt, sondern Halt. Dadurch kannst du dich halt in einem Schalensitz schwieriger umdrehen.
Aber gut, vielleicht, ich habe auch einfach ein bisschen längere Arme wahrscheinlich noch, weil das ist mir auch im
E46. Sitzt du halt immer klassisch BMW-like, komplett hinten.
Ja, auf drückbar geil.
Genau. Gut, du hast dich wahrscheinlich nicht so wohl gefühlt, weil du die Lehne nicht weit genug nach hinten stellen
konntest. Ja, das war ein
bisschen blöd. Mit so einer starren Lehne, das fühlst du gar nicht.
Genau. Ja, richtig, dass man sich so ein bisschen am Lenkrad festhalten
hinter der B-Säule was. Wolltest du gerne sitzen, ne?
Ja.
So sitzt du ja. Dann kannst du einfach nach links greifen, dann hast du den Gurt.
Klar, logisch. Ja. So, ich schneide mich ja eh nicht an, eigentlich.
Deshalb.
Das kommt auch dazu, ne?
Ja. Ich mit meiner sportlichen Sitzposition komme da natürlich eher ins Struggeln.
Du meinst in deiner uncoolen Sitzposition?
Ja, ja, genau. Die einen sagen so, die anderen so, ne? Und dann können wir noch eine kurze oder ein paar Worte zum Tacho verlieren. Denn ich finde, der Tacho ist auch wirklich die Armaturen im M3 E46, die sind auch wirklich wunderschön. Also natürlich noch analog, ganz klar. Und der Drehzahlmesser, der hat diesen wandernden roten Bereich. Also so leicht, so LED-Dioden, die so am Anfang, wenn das Auto kalt ist, ist bei 4000 die erste und je wärmer das Auto dann wird, desto mehr gehen weg, also gehen aus. Dann hast du die letzte orange Diode vor 8000 Umdrehungen, dann noch zwei rote Dioden. Und kurz vorm Begrenzer, das können wir auch schon mal sagen, so kurz vorm Hochschalten leuchten auch einmal alle Dioden so kurz auf. Also wirklich absoluter Traum, sage ich dir. Sieht einfach gut aus.
Einfach nicht so viel drauf, wirklich das Wesentliche, das, was man braucht. Und das war's. Keine Spielereien, kein Klimbim, nicht irgendwelche komischen Schriftzüge hier und da und sonst was. Perfekt.
Ja, da sind wir uns wieder einig.
Die alten Männer wieder.
Ausstattungsliste, das fand ich auch noch interessant, weil gemeinhin gibt es ja dieses Gerücht, dass es beim CSL eigentlich gar nichts auszustatten gab. Und ich habe jetzt hier in Vorbereitung auf den Podcast die originale Preisliste aus dem Mai 2003 mal rausgesucht und mal geschaut, was denn da so drin steht an Extras. Fand ich tatsächlich ganz interessant. Also die ist natürlich kurz, ganz klar. Das Auto kostet 85.000 Euro in der Basis. Ich habe mal geschaut, M3 E46 kostete damals zur gleichen Zeit 54.500 Euro als Coupé. Also ziemlich genau 30.000 Euro Aufpreis für den CSL. Und es gab wenig Optionen, aber es gab welche. Klima und Radio, also das Radio-Business, gab es wahlweise ohne Aufpreis. Also wer wollte, konnte das auch noch weglassen. Dann war es richtig martialisch und quasi noch aber leichter. Aber
konntest du da rausfinden, was das an Gewicht erspart? Ich habe nämlich nichts dazu gefunden. Das hätte mich mal interessiert, was das wirklich ausmacht, wenn Leute das abwählen.
Nee, weiß ich auch nicht. Also konnte ich nicht rausfinden. Ich glaube auch, die wenigsten haben das gemacht. Also die meisten Autos, die zum Verkauf stehen, haben also Klimaautomatik und auch das Radio.
Ich habe auch mal drauf geachtet. Ich habe sogar wirklich bei Google relativ lange gebraucht, um überhaupt einen zu finden, weil ich mal sehen wollte, wie das aussieht, wenn das da halt ohne ist. Das ist einfach nur so eine stumpfe Blende dann da. Und das hat echt, also ich habe das eingegeben, alles die ganze Zeit, alle Bilder, die man gefunden hat, waren immer noch mit. Ich dachte so, okay, kann doch nicht sein. Irgendwo muss doch mal einer sein, der das nicht genommen hat. Also ich würde sagen, dass es prozentual gesehen oder allgemein in Stückzahl sehr, sehr wenig nur gibt, die das abgewählt haben.
Ja, das glaube ich auch. Aber wenn man so einen hat, könnte man den jetzt wirklich so als ganz puristische Version anbieten.
Ja, sagen, noch mehr Rarität, wahrscheinlich genau. Direkt K.O. 3000.
Es gab aber optional auch ein CD-Radio für 100 Euro Aufpreis, finde ich auch einen humanen Aufpreis. Oder, das finde ich wirklich, das ist so 2000er, ein Minidisc-Radio. Normal weg,
klar.
Klassisch so. Minidisc-Radio für 260 Euro. Ja, also
hat sich auch gut durchgesetzt.
Ich denke Minidisc. Auch, ja, ja, wenn du jetzt damals das bestellt hast und heute noch deine Minidisc von damals hörst, ja, dann hast du vielleicht nicht alles richtig gemacht. Nee,
aufs falsche Pferd gesetzt, definitiv.
Aber immerhin beim Auto aufs Richtige und ja, das ist ja auch viel wichtiger.
Das stimmt.
Und es gab tatsächlich noch ein paar mehr Ausstattungs- oder ein paar mehr Extras. Einmal PDC, also Einparkhilfe für 400 Euro, eine Alarmanlage für 430 Euro, ein Regensensor für 110 Euro, Bixenon-Scheinwerfer, 790 Euro. Das war also die teuerste Option, die es gab. Scheinwerfer-Waschanlage, 260 Euro. Velour-Fußmatten, 100 Euro. Und Klimakomfort-Frontscheibe für 230 Euro. Und damit haben wir zumindest mit einem Mythos aufgeräumt, dass es für den CSL eigentlich gar nichts auszustatten gab, außer eben wahlweise Klima und Radio oder eben nicht. Es gab ein paar Extras.
Wenn auch nicht viele.
Ja, und dann würde ich sagen, lass uns in die technischen Daten springen, denn darum geht's ja eigentlich. Und da können wir dann nämlich auch was zum Getriebe sagen.
Jetzt bin ich aber ein bisschen überrascht. Willst du gar nichts zum Lenkrad sagen?
Stimmt, das Lenkrad ja, haben wir ja noch weggelassen.
Deswegen. Ne? Ich habe schon die ganze Zeit drauf gewartet, wann kommt's?
Ja, hast du recht. Ja gut, komm, dann hau raus.
Ja, weil jetzt kommt nämlich was, wo ich mir relativ sicher bin, dass wir uns da nicht einig sind. Weil ich weiß, du bist ja ein Riesenfan von Lenkrädern ohne Knöpfen. Mhm. Du sagst ja, mein Lenkrad darf keine Knöpfe haben, so nach dem Motto bei sportlichen Autos.
Ja.
Und ich gebe dir grundsätzlich recht bei Lenkrädern, die es nicht mit Knöpfen gibt. Es gibt ja manche, die speziell für Sondermodelle sind oder sowas, die dann, oder bei Porsche gibt es ja auch Lenkräder, die es gar nicht mit Knöpfen gibt. Mhm. Aber ich muss sagen, ich finde bei dem jetzt, sieht es für mich zu leer aus. Ich finde das normale M3E46-Lenkrad mit den paar Knöpfen, finde ich, sieht einfach besser aus. Weil für mich sieht das erinnert mich, warum auch immer, es erinnert mich immer so ein bisschen an so ein Auto, wo du die Sonderausstattung weggelassen hast. Also wie so ein Golf Trendline oder irgendwie sowas, wo du sagst, okay, den gibt's eigentlich mit Multilenkrad, habe ich aber nicht genommen. Ich weiß nicht, für mich stört das immer. Aber es ist jetzt, ich finde es nicht hässlich bei dem, aber wenn ich den direkten Vergleich habe, hätte ich es lieber mit Knöpfen.
Ja, sorry. Ja. Da kommen wir nicht zusammen.
Wusste ich.
Ich finde, das sieht wunderschön aus so. Und es hat ja sogar einen Knopf, ne?
Ja, ja, der auch einfach so ein bisschen so.
Ja, also es ist nicht 100% nach meinem Geschmack. Es ist immer noch ein Knopf zu viel drauf.
Ja.
Dieser eine Knopf ist für den M-Track-Mode. Da mussten wir aber tatsächlich auch erstmal ein bisschen recherchieren, weil erkennen tut man das jetzt nicht. Da ist eine 1, ein Querstrich und eine 0 drauf. Ja. So, dass man.
So eigentlich wie an, aus.
Genau.
Oder? Aber
was aber denn? Was es bedeutet, haben wir auch erst dann vor Ort rausfinden können. Also M-Track-Mode ist letztendlich Sporttaste aktiviert, die in der Mittelkonsole sonst unten ist. Und man hat eben eine etwas großzügigere Auslegung von der Traktionskontrolle. Ich würde das so interpretieren wie so ein Vorläufer von MDM. Also bei BMW M-Modellen gibt es ja diesen M-Dynamic-Mode, also MDM. Wahrscheinlich halt Vorläufer davon, ne?
Ja, gehe ich auch stark von aus.
Was gut ist, das ist ein Alcantara-Lenkrad. Das ist sehr schön. Es ist sehr rund, also ist nicht unten abgeflacht oder so. Das hat auch BMW ja ganz frisch jetzt auch gerade eingeführt übrigens, ne? Dass sie jetzt auch unten die Lenkräder abflachen, wer will. Bin ich jetzt nicht der größte Freund von, aber gut, das ist was für ein anderes Mal. Und ja, das,
bei den Performance-Lenkrädern gab es das ja auch schon früher.
Muss ja, 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 aber nie bei den normalen. Bei den,
ja.
So, ne?
Mhm.
Ja, und was man dazu sagen muss, das finde ich auch sehr schön, das Lenkrad ist relativ dünn. Und heutige BMW M-Lenkräder sind sehr dick. Und das mag ich überhaupt nicht. Das ist, also, ich finde es einfach, wenn es ein bisschen filigraner ist, viel besser.
Ich mag beides.
Du magst beides.
Ja, hauptsache ich komme mit der Hand rum.
Okay. Ja, also, ich mag lieber dünne Lenkräder. Ich finde, das fühlt sich besser an. Aber gut. So, haben wir das jetzt?
Ja, das haben wir. Ja.
Können wir jetzt zu den technischen Daten?
Ja, richtig.
Also, dann würde ich sagen, wird es jetzt richtig interessant.
Technische Daten.
Ich würde sagen, wir fangen mal an mit dem Motor. Wir haben hier, wie sich's für ein BMW gehört, natürlich einen reinen Sechszylinder. Motorcode ist S54B32HP. bis zum B32 war es ja noch identisch mit dem Motor aus dem normalen M3E46, aber der CSL hat halt den Zusatz HP. Das ist ein Saugmotor.
Du musst auch noch sagen, wofür HP steht.
High Performance.
Korrekt.
Ja. Das ist ein Saugmotor mit 3246 Kubik. Im CSL leistet der 360 PS. Der normale M3E46 hat 343 PS. Also haben wir da 17 PS nochmal rausgekitzelt in der HP-Variante. Das wurde erzielt durch angepasste Nockenwellen und Ventile. Und dadurch haben wir auch nochmal 5 Newtonmeter haben wir nochmal rausgekitzelt. Statt 365 im normalen haben wir jetzt 370 Newtonmeter. Und die liegen bei 4900 Umdrehungen dann schon an.
Und das ist eigentlich auch eins der wichtigsten Features dieses Motors. Es ist ein Hochdrehzahlmotor. Also wir drehen 7900, wer sich traut. Und ich kann auf jeden Fall sagen, das sollte man sich trauen.
Ja.
Denn Saugmotor typisch, obenrum, da spielt die Musik. Das eigentliche Highlight dieses Motors ist aber die Airbox. Denn der CSL, und die hat ihn ja ehrlich gesagt auch berühmt gemacht, hat eine Carbon-Airbox. Wenn man vorne die Haube aufmacht, und das könnt ihr euch auch bei Instagram unter Achtung Fahrspaß anschauen, also die sieht einfach schon wirklich wunderschön aus. Was noch besser ist, ist dieser Sound, der da rauskommt. Also es ist nicht nur optisch schön, es macht auch noch richtig Musik. Da würde ich sagen, gehen wir dann gleich beim Fahren drauf ein. Und diese Airbox, wer jetzt sagt, die passt nämlich auch auf den normalen S54-Motor. Das haben auch einige nachträglich gemacht. Die ist allerdings alles andere als ein Schnäppchen. Ich habe extra mal nachgeschaut, also Nachbaulösungen von verschiedenen Herstellern, Carbonius zum Beispiel, die kosten so zwischen 2.000 und 4.000 Euro. Und ich habe eine Originale aktuell gefunden zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, 4.700 Euro. Das ist teuer, aber ich würde es wahrscheinlich trotzdem machen.
Ja.
Das klingt einfach zu gut. Und jetzt haben wir ja ganz viel über Leichtbau gesprochen. Und jetzt müssen wir natürlich auch noch über das Gewicht sprechen. 1.385 Kilo gibt BMW an. Und ich habe hier immer noch, wie ihr wisst, die Sportauto liegen. Die Sportauto hat ein Gewicht gemessen. Und das liegt bei 1.421 Kilo inklusive vollem Tank. Also, da war BMW ziemlich nah dran. Was wir nicht 100% verifizieren konnten, ist der Unterschied zum normalen M3E46. Denn BMW spricht von 110 Kilo weniger.
Genau, aber je nachdem, wo man guckt, variieren die ganzen Leergewichte vom E46, vom normalen. Also ich hatte herausgefunden, eigentlich einen Wert von 1570 Kilogramm, wenn der auch SMG hat. Das haben wir jetzt eben gerade noch nicht erwähnt, aber der E46 CSL oder M3 CSL hat immer SMG, also immer das automatisierte Schaltgetriebe, den gibt es nicht als normalen Handschalter. Und der normale M3E46 mit SMG wiegt, wie gesagt, oftmals ist die Angabe von 1570 Kilo. Sehe ich schon auf den ersten Blick, dass das etwas mehr als 110 Kilo Ersparnis sind.
Ja, das wären 185 Kilo, ne?
Richtig, genau. Und auch wenn man den Schalter nehmen würde, der ist angegeben mit 1535 Kilo, sind es ja immer noch 150 Kilo und nicht 110. Also ich weiß nicht, wo dieser Wert von 110 herkommt, weil das Leergewicht von 1385 ist tatsächlich überall angegeben beim CSL. Egal, wo man guckt, da gibt es eigentlich keine Variationen in den Angaben. Aber beim normalen E46 gibt es irgendwie sehr viele Variationen. Hat vielleicht auch was mit Ausstattung und so weiter zu tun, aber trotzdem, so viel Unterschied kann da eigentlich nicht bei rauskommen.
Aber wäre auch komisch, wenn BMW da einen anderen Wert angibt, weil die würden sich damit ja
schlechter machen.
Richtig.
So, also ne? Meistens ist die Ersparnis sogar noch höher als das, was angegeben wurde.
Okay, halten wir fest, so oder so, also 1385 als Leergewicht für den CSL, das ist auf jeden Fall das, was überall angegeben wird. Die 1421 von Sportauto, die sind ja auch ziemlich nah dran, eben mit vollem Tank. Mhm. Und das Leistungsgewicht, was sich daraus ergibt aus diesen 1385, ist 3,85 Kilo pro PS. Und was ich auch noch sehr interessant fand, die Gewichtsverteilung, die ist mit 51:49 nah dran am Optimum. Und das liegt sicherlich auch mit am niedrigeren Schwerpunkt durch das Carbondach. Wir haben natürlich noch am Fahrwerk einiges verändert, erhöhten Sturz, größere Spurbreite. Wir haben auch eine größere Bremse drauf, größere Bremsscheiben, 345 mm an der Vorderachse, 328 mm an der Hinterachse. Stahlbremse natürlich, Carbon-Keramik war zu der Zeit wirklich eigentlich nur Supersportwagen vorbehalten, kam dann allerdings ein bisschen später auch im anderen Segment. Und wir haben natürlich auch noch ein paar Fahrwerte, ne?
Ja, und zwar 0 auf 100 ist der Wagen angegeben mit 4,9 Sekunden. Der normale ist mit der normale M346 ist mit 5,2 angegeben. Du hast, glaube ich, vorweg schon gesagt, dass Sportauto sogar 4,8 gemessen hatte.
Genau.
Richtig?
Ja. Sportauto hat 4,8
gemessen. Also auch gemessen. Da hat BMW nicht übertrieben, sondern hat sogar noch ein bisschen schlechter angegeben. Dann kommen wir noch zum Topspeed. Also der Wagen ist abgeriegelt bei 250 km/h. Es sei denn, man konnte damals eine C-Rennlizenz vorlegen. Dann hat die BMW den Wagen noch auf 280 freigemacht quasi. Beziehungsweise bei 280 war er dann begrenzt.
Ja, finde ich auch ein wildes Vorgehen. Also ja. Heutzutage kannst du es ja einfach irgendwie im Drivers Package oder so buchen. Dann hast du halt eine höhere Höchstgeschwindigkeit. Mhm. Damals musstest du noch wirklich vorzeigen, dass du Rennfahrer bist. Und dann durftest du auch 30 km/h schneller fahren. Das finde ich auf jeden Fall krass.
Finde ich auch krass. Vor allem, ich weiß nicht, ich denke immer so, was bringt denn die Rennlizenz jetzt bei diesen stumpfen, hohen Geschwindigkeiten, wo du geradeaus fährst? Also eigentlich ist es ja viel wichtiger auf dem Track oder sonst, dass du da weißt, was du machst. Aber ob du jetzt 250 oder 280 fährst, in meiner Vorstellung macht das jetzt keinen Riesenunterschied. Aber
ja, wahrscheinlich nicht.
Aber wird schon irgendwo seinen Sinn gemacht haben.
Interessant auf jeden Fall, dass BMW damals so vorgegangen ist. Und scheinbar hat sich ja auch irgendwie aus irgendwelchen Gründen sind sie ja davon abgekehrt.
Ja, dann könnten wir eigentlich noch mal die Abmessungen jetzt erwähnen an der Stelle, der Vollständigkeit halber. Und zwar haben wir da in der Länge 4,49 Meter, in der Breite 1,78 Meter, Höhe 1,37 Meter und eine Radstand von 2,73 Meter.
Ja, haben wir. Ein Wert, den ich noch interessanter finde als die Abmessung, ist die Nordschleifenzeit. Denn die ist wirklich beachtlich. Horst von Saumer ist im Supertest mit diesem Auto. Ihr merkt es, ich zitiere hier viel. Ne? Also diese Zeitschrift hier, die kommt gut zum Einsatz, ist mit dem M3 CSL 7 Minuten 50 auf der Nordschleife gefahren. Und einfach nur mal so zur Einordnung, das finde ich interessant, ein serienmäßiger M3 E46 hat 8,22 gebraucht. 32 Sekunden.
Das ist unfassbar, ne?
Das ist schon heftig. Und ein Wert, der mich auch noch sehr beeindruckt hat, ist Porsche Carrera GT, dein absolutes Traumauto, mhm. Auch ein Auto, was bei mir ganz hoch in der Gunst steht, ist im Jahr 2004 7 Minuten 32 gefahren. Das Auto ist aber ein reinreißiger Supersportwagen, der 612 PS hat, ähnlich viel wiegt.
Und das war auch lange Zeit ein Rekord.
Genau, und dann kommt da der M3 CSL und ist nur in Anführungsstrichen 18 Sekunden langsamer. Das finde ich schon heftig.
Mhm. Und wenn wir gerade auch beim Porsche-Vergleich sind, zu der Zeit war ja noch der 996 GT3 aktuell und der war langsamer. 7 Minuten 56.
Ich weiß.
Finde ich auch krass.
Ja, also der M3 CSL, der hat da eine Zeit in den Asphalt gebrannt, die bis heute Bestand hat. Und man muss sagen, das wirst du jetzt nicht so gern hören, aber ich habe hier noch einen Vergleichswert stehen. Ne?
Ja, aber es reicht ja jetzt auch langsam mit Vergleichswerten, oder nicht?
Und zwar der Nachfolger, M3 GTS, ne? E92. Also die Hardcore-Version des E92, aufgebohrter Motor mit mehr Hubraum, extra leicht gemacht, ne? Mehr Leistung, alles besser, Doppelkupplungsgetriebe, kein automatisiertes Schaltgetriebe.
War schneller, ja, können wir so festhalten, perfekt. Nächster Punkt.
Eine Sekunde, eine einzige Sekunde, der ist 7,49 gefahren mit so einem Mordsaufwand. Also wollte ich nur noch mal kurz sagen, M3 CSL 57, M3 GTS 7,49.
Hm. Egal, schneller ist schneller, so.
Schneller ist schneller, okay. Wollen wir noch eine, das fällt mir gerade so spontan ein, wollen wir noch eine Prototypen-Fakt raushauen? Denn das hat BMW ja auch erst vor kurzem, also ich glaube vor 2 Jahren oder so, öffentlich gemacht. Es gab den M3 CSL ja auch mit V8, ne? Als Prototyp. Mhm. Das haben sie ja erst in so einem, ja, so einem Uncovered-Video bei YouTube rausgehauen. Da haben die damit experimentiert, in den M3 CSL den Motor aus dem M5 E39, mhm, also S62, einzubauen. Gekoppelt aber wiederum ans SMG. Also allein schon, dass sie damit auch experimentiert haben, finde ich special. Der Motor an sich ist auch eine absolute Macht, finde ich auch richtig cool. Aber ich glaube, es ist natürlich schwer zu sagen, wenn man den nicht gefahren ist. Aber dieser reine Sechszylinder, der passt einfach perfekt zu dem Auto. Ja. So, ne?
Ja, also man hätte sich da gar keinen V8 gewünscht eigentlich so wirklich. Ne?
Dadurch wäre er wahrscheinlich auch wieder kopflastiger geworden, vermute ich einfach mal.
Ich weiß jetzt überhaupt nicht, wie das Gewicht von dem S62 ist, aber ich glaube, der war noch relativ schwer,
ja,
meine ich.
Ja, und der hätte wahrscheinlich auch nicht diese Carbon-Airbox gehabt.
Aber hätte man ja theoretisch machen können.
Ja, aber ich glaube nicht, dass du so einen Sound aus dem S62 rauskriegst.
Nein, das nicht, aber auch einen guten Sound. Der klingt ja auch an sich schon sehr schön. Ja. Aber ja, auf jeden Fall können wir froh sein, dass es den so gibt, wie es ihn gab.
Aber auch interessant, dass BMW da solche, Experimente gewagt hat und scheinbar auch dann, zumindest war es ja mal eine fixe Idee. Das wird ja nicht irgendwer einfach so aus Langeweile gebaut haben. Gut, und bevor wir jetzt losfahren, würde ich noch sagen, wir schauen mal in die Gebrauchtwagenbörsen, denn die Preise von diesem Auto, ja, die kennen eigentlich nur noch eine Richtung, und zwar steil nach oben. 85.000 Euro, erinnern wir uns dran, war der Basisneupreis damals. Aktuell der günstigste CSL zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, 107, mit über 100 gelaufen. Also schon wenn heftig. Du dir den damals geholt hast und den jetzt 100.000 Kilometer genossen hast,
wirst du noch mit 20.000 Euro belohnt.
Genau, ja. Klar, Service und so jetzt alles mal außer Acht und Sprit und so. Aber der reine Wert des Fahrzeugs, 20.000 nach oben. Mhm. Also, wie wir vorhin schon gesagt haben, dann hast du wirklich alles richtig gemacht.
Ja.
Und wenn du nicht ganz so viel gefahren bist, dann geht das sogar noch weiter nach oben. Denn der teuerste, den wir gefunden haben, lag bei
160.000. Aber ich sag mal so, im Schnitt kann man eigentlich sagen, so, also wenn du einen unter 100.000 gelaufen haben willst, musst du mindestens 125 auf den Tisch legen. Da geht's los. Wer weiß, wie die Zustände da sind, das weiß man natürlich erstmal nicht, wenn man da guckt. Aber man bewegt sich eigentlich schon im Bereich so um die 150. Also 140 bis 150 musst du eigentlich schon für einen guten dann hinlegen. Und das ist schon echt viel Geld.
Ja, das ist sehr viel Geld.
Vor allem, wenn man halt wirklich überlegt, dass du so einen normalen M3E46, gut, als SMG sogar noch deutlich günstiger, aber wenn du einen schönen Handschalter willst oder sowas, bist du eigentlich im Bereich von 50.000, 60.000 um den Dreh. Das ist einfach mal ein Drittel halt, ne?
Ja, und du kriegst die ja auch schon noch günstiger, dann sind sie halt vielleicht nicht perfekt. Kommt ja auch immer drauf an, was du halt machen willst mit dem Auto. Ich würde jetzt zum Beispiel auch, glaube ich, keinen CSL mit 20.000 gelaufen kaufen, weil da erstmal zahlst du jetzt viel mehr und da tut ja jeder Kilometer weh. Ja, klar. Eigentlich ist es ideal, wenn du halt so einen findest, so wie jetzt der von Mike, der hatte 69.500 oder so, 69,5 gelaufen. Das ist ja so eine Marke, wo ich mal sag, ja, ob der nun am Ende 85 hat oder 60, wenn der Zustand stimmt, passt das so, ne?
Ja, aber die, also das waren ja die Autos, die so ab 140 da standen, das waren Autos, die sowas um den Dreh hatten. Es waren keine, die 20.000 gelaufen haben, sondern die hatten schon ihre 60, 70, 80 gelaufen.
Ja,
schlecht. Das ist schon krass, ja.
Das ist schlecht.
Ja, das ist leider sehr schlecht, ist nicht drin. Mhm.
Na gut. So. Aber jetzt würde ich sagen, fahren wir wirklich los.
Fahren.
Ist das der erste M3 E46, den du gefahren bist?
Ja.
Oh, perfekt. Ja, dann bist du ja komplett versaut.
Ja.
Also ganz oben
eingestiegen.
Ganz oben eingestiegen. Und okay. Sehr gut.
Eben. Das ist echt ein bisschen schade. So normalen E46 Handschalter wäre ich auch noch ganz gerne mal gefahren. Also würde ich immer noch gerne, so ist nicht. Aber es ist natürlich blöd, dass man jetzt direkt schon oben eingestiegen ist.
Ich bin ja zum Glück schon mal einen M3 E46 gefahren, von meinem guten Freund Christian. Liebe Grüße. Ein wirklich ganz besonders schönes Exemplar in Oxford Grün. Handschalter mit Carbon-Airbox vom CSL. Mhm. Also ich wusste zumindest schon mal, was mich vorne erwartet.
Und auch den Competition-Felgen, ne?
Und auch den Competition-Felgen und auch dem Carbon-Diffusor. Mhm. Also grundsätzlich fand ich es dadurch natürlich noch mal spannender, ob man Unterschiede herausfahren kann und vor allen Dingen natürlich, und das haben wir eben schon gesagt, den Unterschied im Getriebe festzustellen. Also Handschalter gab es nur beim normalen M3 E46. Da konnte man eben wählen, ob man 6-Gang-Handschaltung oder das SMG möchte. Und beim CSL haben sie sich gesagt, da gibt es nur das SMG. Und das ist ja das SMG 2. Also SMG 1 gab es im E36 M3. SMG 3, das gab es dann ja im E60 M5 oder E63 M6. Also es ist quasi die mittlere Ausbaustufe. Ich habe mal nachgeschaut. Schaltzeiten gibt BMW an von 0,08 Sekunden in der schnellsten Stufe. Also für damalige Verhältnisse, das muss man ja immer in der Retrospektive sehen, war das natürlich logisch, dass sie das gemacht haben. Das ist so wie mit Ferrari damals in der Zeit, da wollten alle das F1-Getriebe, weil das neu war. Mhm. Heutzutage suchen alle die Handschalter, weil die kaum verkauft wurden. So. Und das war tatsächlich, also ich war mir relativ sicher, dass ich das Auto schon gut finde, den CSL. Aber gerade beim SMG, da war ich sehr gespannt, also kritisch könnte man fast sagen. Mhm. Weil, ja, also einen normalen M3 E46 würde ich mir, glaube ich, nicht mit SMG kaufen.
Ja.
Anlassen vom Auto noch ganz konventionell über Schlüssel, also steckst rein, lässt ihn an. Und dann ist ja schon, also das ist ja für Leute, die jetzt noch nie mit so einem SMG gefahren sind, es ist ja nicht komplett intuitiv, wie man so ein Auto dann bedient. Ne? Also klar, wenn man jetzt irgendwie andere BMWs, egal ob mit DKG, dann im späteren Verlauf mal gefahren ist, dann weiß man's. Aber ich finde, man hat halt diesen Chrom-Schalthebel mit den kleinen Alcantara-Pads an der Seite. Aber man muss schon gucken, was mache ich jetzt eigentlich, ne?
Ja, bei den meisten Automatikautos ist es ja, oder Automatik-Wählhebeln ist ja, also einfach stumpf gerade runter, ziehst fertig, dann gehst du einfach über P, R, N, D und dann bist du in Drive, los geht's. Und das ist ja bei denen halt überhaupt nicht so. Alleine schon, dass es überhaupt kein P gibt. Das genau. Ist auch schon mal wieder witzig.
Also, wenn man dann also losfahren möchte, dann muss man den SMG-Schalthebel einmal nach rechts drücken für Automatik. Nur nochmal nach rechts drückst, dann bist du auch im Manuell. Kannst natürlich auch über die Wippen, also er hat auch Schaltwippen, kannst du auch in den manuellen Modus wechseln. Wenn du dann aus D wieder raus möchtest, dann gehst du nach links für neutral und nach links und oben für rückwärts.
Und in rückwärts parkst du übrigens auch.
Genau.
Muss man auch erstmal wissen.
Ja, und immer Handbremse anziehen natürlich. Ne? Mhm. Und das Auto, das ist auch eine Besonderheit von diesem automatisierten Schaltgetriebe. Das Auto rollt anders als ein normaler Automatikwagen nicht los. Mhm. Also du musst, wie bei einem sequentiellen Getriebe, du musst erstmal Gas geben, damit das Auto vorwärts fährt. Ich finde schon, also im Stand merkst du ja schon, wie seidig dieser Motor läuft. Ne? Also du lässt den an, du hast dieses BMW-Feeling von der ersten Sekunde, Schlüssel drehen. Für mich jetzt im Speziellen noch dieser Geruch, lässt den Motor an, du merkst, ohne dass du auch nur einen Meter gefahren bist, oh ja, das ist ein BMW.
Ja.
Und zwar ein BMW aus der guten Zeit.
Ja.
Ja, und dann, also ich bin zuerst gefahren. Wir sind erstmal nur ein paar Fotos gefahren, also ganz entspannt. Wir mussten das Auto natürlich auch erstmal warm fahren. Wirklich von der ersten Lenkbewegung, also ich bin nur da aus der Straße raus, spürt man, dass das Auto ganz, ganz wenig Masse hat. Mhm. Etwas, was man heutzutage ja eher selten hat. Also man spürt direkt das niedrige Gewicht und man muss überhaupt nicht schnell dazu fahren. Das Auto fühlt sich von der ersten Lenkbewegung super, super leichtfüßig an. Und ich habe auch nochmal nachgeschaut. Es soll wohl auch eine direktere Lenkübersetzung haben. Also der CSL soll eine andere, direktere Lenkübersetzung haben als der normale M3E46.
Ist dir das denn aufgefallen, so im Vergleich zu dem?
Das ist zu lange her und ich glaube auch nicht, dass es so ist, dass man jetzt, also das ist ja nicht so, dass die eine Lenkung schwergängig ist und die andere leichtgängig. Mhm. Was mir aufgefallen ist, aber das hätte ich jetzt weniger auf die Lenkung, sondern mehr auf das Gewicht geschoben, dass das Auto halt leichtfüßiger einlenkt. Also das Einlenken an sich ist leichtfüßiger, aber ich hätte jetzt gedacht, dass es am Gewicht liegt, weil sich das Auto dadurch ja logischerweise leichtfüßiger und leichter auch anfühlt.
Ja, klar, ja.
So, aber dazu müsste man wahrscheinlich wirklich aus dem einen direkt in den anderen steigen und halt lenken, das kann ich so gar nicht mehr sagen. Ich kann nur sagen, dass ich die Lenkung im CSL wirklich perfekt finde. Also, auch wenn wir dann schneller fahren oder gefahren sind, ultra direkt, super abgestimmt, es hat mir die Lenkung wirklich richtig, richtig gut.
Das kann ich wirklich nur so, also kann ich nichts hinzufügen, das ist wirklich einfach perfekt. Genauso muss es sein. Ist so ein bisschen typisch BMW etwas schwergängiger. Das mag ich ja sowieso extrem. Ist jetzt nicht so, dass du wie diese City-Lenkung, die du mal im Vergleich irgendwo gebracht hattest, sondern es ist einfach perfekt. Also so direkt, so schön, nicht zu spitz, ist einfach, ja, genau richtig.
Was mich tatsächlich ein bisschen überrascht hat, bevor wir jetzt gleich mal ein bisschen schneller fahren, ist, wir sind damit dann so durch einen Ort gefahren, relativ entspannt. Wie gesagt, Auto war noch kalt, wir haben nach einer Fotolocation gesucht. Und dabei ist mir erstmal aufgefallen, trotz dieser ganzen Feinheiten, die wir jetzt ja nun lang und breit hier aufgezählt haben, was alles besonders ist, wo sie sich überall Gedanken gemacht haben, mit Sitzen, mit allem Pipapo, ist das Auto komplett alltagstauglich. Also du sitzt da gut drin, wie gesagt, also vom Platz jetzt her. Das Auto ist gar nicht auffällig. Es hat niemand geguckt, ne? Wirklich. Du fährst damit komplett unterm Radar. Und wenn du ganz normal fährst, ist es auch nicht laut oder irgendwas, ist nicht unkomfortabel, du sitzt da drin und das könnte halt auch ein ganz normaler E46 erstmal sein.
Aber ich muss sagen, den Punkt, den du eben genannt hast, der hat mich extrem überrascht. Also ich habe gedacht, dass es den ein oder anderen Kenner da irgendwo geben wird, der wirklich erstmal dem die Kinnlade runterfällt, dass der jetzt ein CSL lang fährt. Es hat wirklich, also gefühlt zumindest mir niemand aufgefallen, der geguckt hat. Ja. Das fand ich so krass, so unterm Radar, als wenn ich jetzt da irgendwo gestanden hätte, ich hätte die Welt nicht mehr verstanden. Und ja, da war es einfach so komplett unterm Radar, so ein grauer BMW.
Finde ich aber irgendwie auch wieder
cool. Ja, klar, ich finde es mega cool. Das ist
so ein geiler Punkt, wo man sagt, okay, die Leute, die es wissen, die denken, ui, CSL, heute ein CSL gesehen. Und alle anderen sagen, ja, ein älterer BMW, vielleicht guter Zustand. Punkt.
Wenn überhaupt, ja.
So. Ja. Ja, aber so allgemein die Abstimmung, ich fand jetzt auch, dass das Fahrwerk überhaupt nicht unkomfortabel war. Also ja, es ist straff, logisch. Ja, auch wie gesagt, ein extremes Sportmodell. Aber auch so über Bodenwellen und so, das ließ sich gar nicht aus der Ruhe bringen. Und das ist ja auch nicht verstellbar oder so. Nicht so wie bei den heutigen Autos, dass du da irgendwie 1000 Einstellungen hast. Das hat keine adaptiven Dämpfer, nicht. Das Fahrwerk ist halt das Fahrwerk. So, und das macht sowohl irgendwie bei Geschwindigkeitshuckeln auf etwas rauerer Strecke als auch auf topfebenen Landstraßen von vorne bis hinten einen sehr, sehr guten Job.
Ja.
So, ich glaube, jetzt haben wir abgehakt, wie das Auto langsam fährt, dass es komfortabel ist, alltagstauglich. Also mich wundert es jetzt überhaupt nicht, dass Mike mit seinem Bruder damit ganz entspannt nach Oslo gefahren ist, weil das kannst du ja locker easy machen. So, also wie gesagt, das Auto nervt ja auch gar nicht. Es ist nicht laut, perfekt. Und jetzt fahren wir, also wir nehmen euch jetzt gedanklich mit, so, also ich sitze jetzt noch am Steuer, wir fahren raus aus dem Ort, geben das erstmal ein bisschen Gas und Mike beugt sich direkt rüber und sagt, hier, Sporttaste, wir müssen direkt die Sporttaste drücken. Sporttaste in der Mittelkonsole, steht auch Sport drauf und das ist hammermäßig, ich finde das so geil. Falls ihr jemals die Möglichkeit habt, mal so ein Auto zu fahren, macht einfach mal folgendes Experiment. Ihr gebt Gas, aber nur ein bisschen und haltet die Gaspedalstellung bei. Und dann drückt ihr einfach diese Taste und gebt nicht mehr Gas. Ihr werdet sofort merken, wie die Gasannahme direkter wird, wie diese 6 Einzeldrosselklappen öffnen. Und ich finde, das ist so, es ist wirklich so BMW par excellence, diese Taste zu drücken und du merkst direkt, alles klar, jetzt ist er da. Mhm. Jetzt ist er erst richtig da.
Du hast das Gefühl, in dem Moment hast du den Fuß direkt im Motorraum, ne?
Ja.
Das ist direkt unvermittelt, jetzt passiert hier was.
Das fand ich so bemerkenswert, dass es auch beim CSL so ist und ja, der Motor hängt natürlich extrem gut am Gas. Er ist ultra bissig, wie der hochdreht. Saugmotor typisch. Wie gesagt, diese Kraftentfaltung. Es ist einfach eine Freude. Jetzt muss ich allerdings natürlich einen kleinen Downer bringen. Es ist natürlich nicht mega schnell, ne? Also wenn man das jetzt mit heutigen Sportwagen vergleicht, ist es natürlich jetzt nicht so, dass du da sitzt und denkst, boah, das Ding geht ja brutal ab. Aber das ist völlig egal. Denn vom Gefühl her, wenn du jetzt nicht auf den Tacho guckst, fühlt sich das so emotional und so schnell an, dass du doch denkst, das ist das schnellste Auto der Welt. Es ist nur halt von den Zahlen gar nicht so schnell. Was halt mega ist, weil damit kannst du dann auch auf der Landstraße eben entsprechend sportlich fahren, ohne permanent im komplett illegalen Bereich zu sein. Ne?
Das ist ja genau das, was Mike gesagt hat. Eigentlich ist das wirklich so dieser Sweet Spot, dass du sagst, das ist so diese Leistung, die kannst du noch gut nutzen, weil darüber wird es dann schon langsam so, das hatten wir auch schon mal in einer anderen Folge gesagt, dass du halt irgendwie, kaum eine Sekunde aufs Gas trittst und dann sagst, jetzt kann ich wieder vom Gas gehen. Und so aber hast du noch
so war es beim Ferrari.
Ne? Ja, genau. Und jetzt hast du ja noch, da hast du ja noch viel länger dieses Erlebnis, weil du halt noch die Gänge durchschaltest, du kannst noch weiter beschleunigen und bist nicht gleich irgendwie in dem Bereich, wo du sagst, gut, ich kann direkt den Führerschein irgendwo abgeben. Und das ist das, was es ja irgendwie so schön macht und so emotional macht irgendwie bei dem Wagen. Ja. Ich wollte dich jetzt auch gerade die ganze Zeit in deinem Erlebnis quasi nicht unterbrechen, deswegen war ich so ruhig gerade. Bei mir war es ja ein bisschen anders, weil wir haben halt auf einer Bushaltestelle erstmal getauscht. Und bei mir war es halt so, es war schon alles eingestellt, die Sporttaste war gedrückt, der Wagen war schon im richtigen Modus und ich bin von der Bushaltestelle direkt auf die Landstraße gefahren. Das heißt, ich hatte gar nicht diesen ersten Moment, dass ja, oh, alles so leise, erstmal warm fahren. Ich habe den Wagen halt warm übergeben bekommen. Sporttaste war gedrückt, es ging los und ich habe direkt gedacht, jo, da bin ich.
Ja, also wie dieser Motor seine Kraft entfaltet, also muss ja auch nochmal sagen, Newtonmeter, ne, wenn man das jetzt mal sich so anschaut, also ja. 370 Newtonmeter, das hat heute wirklich jeder Turbodiesel, so, das ist nicht viel, aber wie gesagt, das macht absolut gar nichts, denn wenn dieser Motor erstmal in dem Bereich ist, wo die Einzeldrosselklappen wirklich voll geöffnet sind, und wie sich diese Kraft halt entfaltet. Und wenn du im richtigen Drehzahlbereich mit diesem Auto unterwegs bist, man hat dauerhaften Grinsen im Gesicht. Also Mike und ich saßen da zu zweit drin und haben uns die ganze Zeit eigentlich nur angegrinst. So. Und ich finde, dieser Motor ist wirklich ein Paradebeispiel, warum ich persönlich, und ich weiß es ja von dir, Saugmotoren halt so liebe. Ne?
Mhm.
Das ist einfach 10 von 10.
Ja, die Leistungsentfaltung und halt der Klang dazu. Diese Mischung aus den beiden ist einfach, das kriegst du in keinem Turbomotor.
Nee.
Kann man erzählen, was man will, es geht einfach nicht.
Ja, und man muss auch sagen, dass das Auto, also es ist so schön ausbalanciert, das macht genau das, was man erwartet. Es ist einfach zu fahren, muss man ja tatsächlich sagen. Ich war überrascht von dem Grip-Niveau. Also unser Fahrzeug hatte Cup 2 drauf aus 2020. Also jetzt auch nicht mehr die aller frischesten Cup 2, aber auf jeden Fall noch mit gutem Profil. Und wir hatten ja, glaube ich, schon eingangs gesagt, das Wetter war an dem Tag so ein bisschen verrückt. Es war mal sonnig, mal wieder ein bisschen bedeckt. Hin und wieder waren auch noch so nasse Stellen dabei. Und selbst mit ausgeschaltetem ESP hat das Auto mega Grip gehabt, die ganze Zeit.
Ich habe auch so zwei, dreimal gedacht, so, ja, jetzt könnte vielleicht gleich ganz kurz kommen, aber gar nicht. Du hattest echt durchgehend Grip.
Und das, wie gesagt, auf Semislicks, wo ja die meisten immer sagen, oh, Semislicks, die haben ja gar keinen Grip, wenn es nass wird oder so. Also da muss ich auch sagen, da merkst du dann halt auch wieder diese gute Gewichtsverteilung und die Balance im Auto. Und natürlich, man kann es nicht oft genug sagen, das niedrige Gewicht.
Ja.
Das ist einfach, da sind wir immer wieder dabei, ne?
Ja, absolut. Das kriegst du mit keiner Elektronik geregelt oder sonst irgendwas. Wenn das Auto leicht ist, ist es halt leicht und das ist einfach mega.
Ja, 100%. Und jetzt lass uns mal über das SMG reden. Also wenn ich ehrlich bin, meine einzige Befürchtung am Auto, wo ich sagen würde, ja, das hätte mich jetzt vielleicht nicht so oder holt mich nicht so ab. Und ich nehme es gleich vorweg. Du kannst gleich deine Einschätzung dazu geben. Ich muss sagen, es ist viel besser, also wirklich viel besser, als ich gedacht habe.
Ja, also man muss halt wirklich die ganze Zeit, wenn man fährt, in Kontext setzen, aus welcher Zeit das Auto kommt. Du kannst es nicht mit einer heutigen Doppelkupplung vergleichen, das ist vollkommen klar, aber das muss einem auch bewusst sein. Man kann da jetzt nicht einsteigen und sagen, der haut hier jetzt die übelsten Schaltzeiten raus. Aber dafür, dass das so gehatet wurde zum Teil, also gerade eher eigentlich, glaube ich, beim normalen M3E46, beim CSL haten, glaube ich, wenig Leute, aber trotzdem gibt es wahrscheinlich immer noch Leute, scheiße, dass es den nicht als Handschalter gab. Und ich weiß nicht, also ich war übelst begeistert. Ich wusste auch zum Beispiel nicht, dass der so geile Downshifts raushaut. Ja. Da war ich begeistert. Dann die Schaltgeschwindigkeit, wie gesagt, für die Zeit mega gut. Ich bin mal ein Gallardo gefahren, der kommt ja aus der gleichen Zeit mit diesem E-Gear. Das ist kompletter Schmutz dagegen. Also es ist tausendmal langsamer, tausendmal ruckeliger. Ich verstehe nicht, warum das SMG so gehatet wurde.
Ja, kann ich auch nicht verstehen. Und ich bin auch ja logischerweise in der Stadt ja ein bisschen gefahren. Ja, manchmal ruckelt das so ein kleines bisschen, aber da gibt es auch Kniffe, um das zu umgehen.
Und das muss man auch dazu sagen, hast ja auch bei Doppelkupplern aus einer etwas späteren Zeit, hast du es ja auch immer noch.
Ja.
Klar, ganz modern jetzt vielleicht nicht mehr so unbedingt, aber da hat es ja auch eine lange Zeit, dass du dieses bei langsamen Fahrten immer das Ruckeln hattest.
Und hast du den Automatikmodus probiert?
Ja, aber nur kurz.
Und, was sagst du?
Ja, würde ich jetzt nicht oft drin fahren, um ehrlich zu sein. Ich fand den jetzt nicht schlecht, aber ich fand den, da waren die Schaltzeiten dann schon ein bisschen langsamer.
Ja, also klar. Aber ich finde, also ich gehe ja immer so an ein Auto ran, dass ich alles gerne ausprobieren möchte. Und ich muss sagen, selbst der Automatikmodus, also Mike, als wir eingestiegen sind, hat direkt für mich auf manuell gestellt, weil Mike eben nur in manuell fährt. Und klar, wenn es mein Auto wäre, würde ich das auch machen, weil dann habe ich es ja auch irgendwann durchprobiert. Aber wenn ich jetzt zum ersten Mal fahre, möchte ich natürlich möglichst erstmal im Standardmodus, sofern es denn verschiedene Fahrmodi gibt, starten, um halt zu gucken, wie entwickelt sich das zum Sportlichen hin. Und dann bin ich bewusst in den Automatikmodus gegangen und da muss ich sagen, selbst in der Stadt funktioniert das gut und für mich ist immer so ein Paradebeispiel der Lamborghini Aventador, so, der hat auch Single-Clutch automatisiertes Schaltgetriebe und der Automatikmodus ist nicht fahrbar. Es geht einfach nicht. Du kannst damit nicht fahren. Also selbst wenn du nur in der Stadt fahren willst, schalt lieber manuell, weil das Auto verschaltet sich, das hält die Gänge viel zu lang, sodass es kurz vorm Abwürgen ist, was theoretisch ja gar nicht gehen sollte. Es verschaltet sich beim Hochschalten, das ist eine absolute Katastrophe. Hier funktioniert. Je nachdem, welche Schaltgeschwindigkeit du fährst, hält es die Gänge halt für meinen Geschmack, jetzt für die Stadt teilweise ein bisschen lang. Aber ansonsten super. Also auch davon war ich positiv angetan. Und weil wir gerade bei Schaltgeschwindigkeit waren, es gibt ja 5 Stufen, die hast du über so einen Schalter unten, kannst du die halt verstellen. Je nachdem, wie schnell oder langsam du halt schalten möchtest oder schalten lassen möchtest, je nachdem. Es funktioniert natürlich für beide Richtungen. Und wenn du dann das ESP ausschaltest, dann kriegst du sogar noch eine 6. Stufe dazu. So, finde ich auf jeden Fall, ist auch cool, weil die meisten das gar nicht wissen, ne?
Mhm.
Ja, und diese Schaltvorgänge wirklich unter Volllast, ja, die sind halt auch wirklich emotional, ne?
Ja.
Also da knallt das Getriebe die Gänge schon richtig rein. Als Fahrer merkst du das natürlich, aber vor allen Dingen habe ich das gemerkt, als ich hinten saß, also als ich beigefahren bin, als du gefahren bist. Da sitzt du natürlich hinten, ist alles eh schon so laut und dann hörst du aber richtig erstmal den Motor und dann halt diese Schaltvorgänge.
Mhm.
Das spürt man da hinten schon anders.
Ja, Das schon, aber ich fand nicht, dass es so extrem war wie in manchen anderen Autos, das Gefühl, dass das Getriebe gleich rausfliegt. Weil das war ja zum Beispiel, du hast ja eben den Aventador schon genannt, ja. Da hat es ja wirklich teilweise gedacht, so, boah, ey, das mache ich noch dreimal und dann liegt das Getriebe auf dem Boden. Ja. So, oder irgendwas anderes reißt ab. So. Und das fand ich bei dem zum Beispiel nicht. Es hat trotzdem einen stabilen Eindruck gemacht. Klar, es hat die schon ganz schön in den Nacken gehauen, so die Gänge. Mhm. Aber es war nicht irgendwie so, dass es von der Mechanik sich angefühlt hat, dass du gedacht hast, das mache ich nicht mehr oft.
Ja, das stimmt. Ja, und jetzt müssen wir noch was zum Sound sagen.
Ah, da gibt's nicht viel zu erzählen, glaube ich. Nee, da kann ich erstmal vorweg sagen, ganz am Anfang waren wir, hatte ich ja vorhin schon erwähnt, noch mit zwei Autos unterwegs erst. Und da bin ich hinterher gefahren und habe den Klang von außen gehört. Und da habe ich ja erstmal nur von hinten gehört, logischerweise. Du kriegst von außen nicht so viel mit von dieser Carbon-Airbox. Und da habe ich schon zwischendurch, wenn du so durchgeladen hast, gedacht, boah, ey, das klingt schon echt richtig lecker. Dieses Rotzige hinten, das hatten wir im Einspieler ganz am Anfang, dieses so ein bisschen Blechernde und sowas, das klang schon richtig geil. Aber wenn man dann drin saß, dann hörst du nicht mehr so viel von hinten, muss man ganz ehrlich sagen.
Nee, also der Sound ist tatsächlich, also ich würde ihn als göttlich bezeichnen. Mhm. Vielleicht noch ganz kurz zur Abgasanlage. Das ist nämlich auch eine andere Abgasanlage als beim normalen M3, also mit dünneren Wänden. Mhm. Der Endtop wiegt 5,5 Kilo weniger als beim normalen M3 E46. Ich muss jetzt gestehen, ich habe jetzt keine unterschiedliche Sound-Nuance raushören können. Also er klingt, finde ich, genauso blechern, genauso trompetig, geil, wie ein M3 E46 halt klingt.
Man hört schon direkt, dass der so sehr dünnwendig quasi ist, der Endschalldämpfer. Aber trotzdem klingt der normale M3 E46 auch schon so, dass man sagt, okay, da ist nicht viel zwischen, sag ich mal.
Ja. Aber wenn du dann im Auto sitzt und Gas gibst, ja, dann hörst du so ab, ich sag mal, 4, 4,5, hörst du von hinten gar nichts mehr. Nee. Dann kommt nämlich die Carbon-Airbox ins Spiel. Ja, und die ist nichts anderes als irgendwie ein Musikinstrument, was du mit dem Fuß bedienen kannst.
Es ist wirklich so viele Facetten. Es klingt jedes Mal anders. Und man hat so ein Dauergrinsen einfach im Gesicht. Es ist wirklich unfassbar. Das kann man echt kaum mit Worten beschreiben. Das muss man mal erlebt haben. Es ist wirklich einfach nur schon. Am liebsten würde man durchgehen, einfach irgendwie bei, keine Ahnung, zwischen 5 und 7.000 Umdrehungen oder bis 7.9 eigentlich durchgehen, nur durchschalten. Kannst du ja auch nicht machen, aber einfach ein Traum, wirklich. Also man hat das Gefühl, so vom Feeling, als wenn man in so einem Tourenwagen aus den 90ern irgendwie unterwegs ist. Ist wirklich einfach nur schön. Ja. Können einem fast die Tränen kommen.
Der Sound ist wirklich, es ist krass. Und ich war ja nun schon drauf vorbereitet, weil der M3 E46 gefahren bin, der klingt halt genauso von vorne. Mhm. Ich wusste ja schon, was mich erwartet. Und trotzdem war ich wieder so geflasht von diesem Sound. Das ist unglaublich.
Man konnte auch nicht genug von bekommen. Nee. Bei manchen Autos ist es erstmal, ja, klingt gut, machst du 5, 6 Mal, denkst du, ja, reicht. Aber bei dem, man hätte es den ganzen Tag machen können und die ganze Nacht. Und bis heute hätte man es durchmachen können.
Ja, also das ist wirklich, das macht, kann man nicht anders sagen, das macht süchtig.
Ja, absolut.
Dieser Sound von vorne, der macht absolut süchtig. Und das Gute ist, das macht er in allen Gängen. Mhm.
Das heißt, du musst mal schnell fahren.
Genau, ne? Du musst gar nicht übelst ballern. Du kannst auch einfach nur ersten, zweiten. Mhm. Und das reicht schon.
Und da ist auch das Geile. Wir haben das ja auch nochmal von draußen einmal so, beziehungsweise ich habe von draußen nochmal ein Video gemacht, wo Jan auf mich zugefahren ist. Das können wir eigentlich nochmal in eine Story packen. Leider gab es da sehr viele Windgeräusche. Aber wenn der Wagen auf einen zufährt, hörst du die ganze Zeit nur den Motor, also dieses Ansauggeräusch. Und wenn er dir vorbeifährt, hörst du den Auspuff. Also es ist auch ein richtig schönes Erlebnis einfach.
Ja, einfach klasse. Ja. Hast du auch irgendwas, was dir nicht gefallen hat?
Ich würde gerne sagen, ja, das und das ist mir doch aufgefallen, aber ehrlich gesagt nichts. Also auch die Bremse hatten wir jetzt, glaube ich, noch nicht erwähnt. Ja. Fand ich auch top. Könnt vielleicht sagen, okay, die hat am Anfang, also die hat beim ersten Bremspunkt schon relativ aggressiv zugepackt. Könnte aber vielleicht auch an den anderen Bremsbelägen liegen, dass du da relativ stark reinpackt. Aber es war jetzt auch nicht unangenehm aggressiv. War einfach, dass sie schon relativ früh, relativ doll zugepackt hat. Hat aber ein super Gefühl gehabt, einen schönen Druckpunkt, alles war top, hat immer einen stabilen Eindruck gemacht. Man hatte nicht das Gefühl, dass die irgendwo mal überfordert ist. Ja, ich habe nichts Negatives vom Fahren. Du?
Nee, leider nicht. Leider nicht. Von daher würde ich sagen, bevor wir jetzt im Fahren das Fazit ziehen.
Ja, gehen wir direkt rein, ne?
Gehen wir lieber direkt rein.
Fazit.
Ich fange gerne an, weil ich muss sagen, an solche Autos, und das habe ich nicht so häufig, also an solche Autos, die so persönliche Hero-Cars oder Poster-Cars waren, gehe ich immer mit gemischten Gefühlen ran. Gerade wenn das halt Autos von damals sind, und ich meine, wie gesagt, das Auto ist 20 Jahre alt, man hat ja gewisse Erwartungen an solche Autos, ja. Und da bin ich dann immer so und denke, ja, okay, was ist, wenn es diese Erwartung halt nicht erfüllt? So, und gerade mit so viel Zeit dazwischen. Und in der Zeit hatte ich ja nur noch das Glück, dass ich ganz schön viele unterschiedliche Autos fahren konnte, sodass ich auch einen relativ großen Fundus habe und dann immer denke, boah, wenn ich jetzt so ein Auto fahre und nachher liefert das nicht so ab, wie ich mir das erwartet habe, dann sinkt das ja total irgendwie so in meiner Wahrnehmung. Und dann bin ich nachher irgendwie doppelt enttäuscht, weil die Messlatte halt so unfassbar hoch liegt. Und es gibt nicht so viele Autos. Das war zum Beispiel beim Carrera GT damals so. Da habe ich gedacht, wenn ich das Auto jemals fahren darf, das muss ja unglaublich sein. Und es war noch besser. Aber es gab halt auch schon Autos, wo es nicht so war. Und wo ich danach gedacht habe, ja, war irgendwie so mittel, ne? Oder war cool, aber vielleicht war es damals cooler als heute, so.
Die Chance, dass es halt eine Enttäuschung wird, ist relativ hoch, ne, wenn man schon so hohe Erwartungen hat, natürlich.
Ja, genau, und ich an alles hatte ich hohe Erwartungen, bis auf das Getriebe. Das war das Einzige, wo ich dachte, ja gut, das könnte mir halt die ganze Experience so ein bisschen verhageln. Und ich mach's kurz, also von der ersten Sekunde, als ich da drin saß, hat mich das Auto zu 100% abgeholt. Fahrwerk, Motor, Lenkung, alles top. Sound, wirklich, der macht mich, also ich finde, der macht absolut süchtig, haben wir gerade lang und breit drüber gesprochen. Also Sound wirklich, das macht das Auto noch mal besser. Was mich tatsächlich überrascht hat, war die Alltagstauglichkeit. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass er so gut im Alltag einzusetzen wäre, macht jetzt keiner, aber ich finde, der hat keinen Nachteil zum normalen M3E46, so, wo man jetzt sagt, da musst du aber einen Kompromiss eingehen oder so. Das heißt, er ist genauso alltagstauglich wie ein ganz normaler M3E46. Und SMG, ja, ich war mir vorher unsicher. Ich muss aber sagen, das Getriebe habe ich als deutlich besser empfunden, als ich gedacht habe. Muss aber trotzdem sagen, wenn ich jetzt die Wahl hätte, würde ich lieber einen Handschalter haben. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, es gibt ja Umbauten vom CSL. In UK machen das ja einige, die bauen dann halt das SMG aus und dann halt eine Handschaltung rein. Das wäre wahrscheinlich sogar wirklich die perfekte Kombi. Muss ich aber sagen, das würde ich gar nicht übers Herz bringen. Mhm. Also ich finde, in den CSL, der gehört genau so, der muss so, weil das ist halt das Auto so. Vielleicht muss ich als Autofan dann sagen, dann wäre für mich wahrscheinlich doch ein E46 M3 das bessere Auto mit Handschaltung und dieser Carbon-Airbox.
So. Und wenn man noch den Preis mit einbezieht.
Genau, ja, aber selbst ohne den Preis, ne, wäre es für mich wahrscheinlich das bessere Auto. Aber CSL wirklich, er hat komplett abgeliefert. Und die Frage kann ich jetzt ganz kurz und knapp beantworten. Hatte ich Fahrspaß? Aber hallo.
Hast du selber schon mal direkt beantwortet. Okay,
perfekt. Habe ich selber beantwortet.
Ja. Und jetzt kannst du. Okay. Ich bin auch absolut begeistert, wie man, glaube ich, schon raushören konnte. Es ist wirklich so ein BMW, wie er noch im Buche steht. Das ist diese BMW-DNA, wie man sie eigentlich noch kennt und wie man sie sich heutzutage noch wünschen würde. Also es holt einen komplett ab. Es ist von vorne bis hinten, vom Fahren einfach ein Erlebnis, wo ich sage, das stelle ich mir von einem Auto vor. Also das ist so das, was ich mir in einem Auto wünsche. Und der hat alles erfüllt. Also es ist einfach wirklich absolut traumhaft. Und was nicht zu kurz kommen darf, finde ich, ist auch noch die Optik. Ich finde, es ist wirklich ein wunderschönes Auto. Es ist nicht nur, dass das Fahren so geil ist, sondern der sieht von außen einfach sowas von traumhaft aus. Also es ist für mich Peak BMW gewesen. Ja. Das ist auch so wirklich, genauso muss ein BMW aussehen, genauso muss ich ein BMW fahren. Ich komme schon wieder ins Schwärmen. Also ja, von vorne bis hinten hat er mich komplett begeistert. Der größte Wermutstropfen für mich bei dem Wagen ist wirklich der Preis. Ich habe es ja schon ein paar Mal erwähnt, weil ich finde ein bisschen schade, dass er sich wirklich schon in diesem Porsche-Gebiet bewegt. Du kriegst halt für das gleiche Geld schon so 997 GT3. Klar, er ist nicht so exklusiv. Aber ist halt auch ein mega geiles Auto. Und eigentlich ist es oftmals ja immer so, dass du als BMW-Fahrer denkst, okay, wenn irgendwann mal ein Step up geht, dann kommt nur noch ein Porsche in Frage. So. Und ein GT3 ist halt einfach so ganz oben.
GT3 ist ein GT3.
Genau, richtig, ist halt so. Und da weiß ich nicht, keine Ahnung, wie ich mich entscheiden würde, wenn ich das Geld hätte. Aber es ist schon schwierig, gegen so 997 GT3 da anzukommen. Und ich finde dann, ich sage jetzt nicht, dass der Preis nicht gerechtfertigt ist, aber für mich vom Gefühl her weiß ich nicht, ob ich wirklich irgendwie 120 bis 150.000 für einen BMW unterm Strich ausgeben würde. Weil für mich ist BMW eigentlich immer dieses, du hast extrem viel Fahrspaß für noch einen halbwegs moderaten Preis. Und bei über 100.000 reden wir nicht mehr von moderaten Preisen halt leider. Es ist ja klar, bei der geringen Stückzahl, gerade in der heutigen Zeit, die ganzen Sammler und so weiter, ist ja auch
okay. Und dem Legendenstatus.
Und den Legendenstatus, wie gesagt, und der Wagen hat auch dieses Preisschild mit Sicherheit verdient. Aber für mich selber vom Gefühl ist es einfach irgendwie zu viel Geld für einen BMW.
Und jetzt noch ein kleiner Downer. Noch da drauf noch ein kleiner Downer.
Ja, ich weiß, wird noch teurer.
Die werden ja nur noch teurer. Ja. Da haben wir nämlich schon drüber gesprochen. Ja. Denn ab 2028 kannst du dieses Auto in die USA importieren. Denn dann ist diese 25-Jahre-Frist rum. Also offiziell, muss man dazu sagen, gab es den CSL nie in den USA. Wurde da gar nicht angeboten. Aber falls ihr euch so ein bisschen mit der Thematik auseinandergesetzt habt, dann werdet ihr ja wissen, USA und BMW, die sind Doppelklippo, ne? Also da geht richtig was. Und wenn das Auto dann offiziell legal in die USA importiert werden kann,
dann ist Feierabend.
Also unser Verbrauchertipp, falls ihr Geld übrig habt und das einfach so rumliegt, zieht euch noch ein, zwei davon. Und selbst wenn ihr die nicht fahrt, was wir jetzt wahrscheinlich nicht empfehlen können, die nicht zu fahren, dann werden die ab 28 nochmal einen deutlichen Sprung machen. Ganz, ganz sicher. Und dann würdest du sagen, ja, vielleicht hätte man doch einen für 120 nehmen sollen. Ja.
Das mag sein, aber bei vielen Autos so, wo man denkt, ja, man müsste eigentlich noch mal eben zuschlagen. Ja. Aber ich würde es jetzt nicht übers Herz bringen können, dass man das Auto dann nicht fährt. Sondern man muss da schon.
Ja, aber du kannst ihn ja auch kaufen und fahren. Ja,
klar.
Natürlich. Und dann trotzdem in die USA verkaufen, ne?
Ja, es gibt viele Möglichkeiten, ja. Nee, aber wie gesagt, also unterm Strich kann man sagen, ich bin absolut begeistert. Das Auto ist ein absolutes Traumauto. Wunderschön, fährt sich traumhaft, klingt mehr als traumhaft. Ja, ich bin absolut begeistert. Und um auch nochmal abschließend die Frage zu beantworten, ich hatte sowas von Fahrspaß.
Ja, ich glaube, wir können uns darauf einigen. Das ist jetzt echt fies, weil wir jetzt in der glücklichen Situation waren, dass wir dieses Auto mal gefahren sind. Aber eigentlich ist der M3 CSL ein Auto, dass man als Autofan wirklich mal gefahren sein muss. Also, ja, es klingt abgehoben, wir meinen es nicht so, aber das ist einfach, es ist so ein Erlebnis, ja, man kann es nicht, ja, es ist einfach so, mir fehlen die Worte. Anderthalb Stunden geredet, aber trotzdem fehlen mir jetzt am Ende hier die Worte. Aber lasst uns aussteigen, noch mit einer Frage. Luca weiß nicht, dass ich die vorbereitet habe. Was ist denn jetzt Money No Subject, ne? Was denn dein absoluter Traum M3? Egal welche Baureihe, alle. Also kannst du jetzt aussuchen. Jetzt bist du ja den gefahren. Du kennst ja die anderen.
Ja gut, ich bin ja noch nie in GTS gefahren. Und auch noch nie in CRT.
Ja, aber wir wissen ja, also GTS ist auf jeden Fall kaum schneller.
Aber schneller.
Haben sie auf jeden Fall jetzt die Entwicklung scheinbar nicht so reingekickt.
Ah, ist eine super schwierige Frage. Also wenn man mich sonst gefragt hat, habe ich mir gesagt, Optik vom E46 ist für mich der schönste M3.
Ja.
Aber vom Motor bin ich immer noch beim E92, auch wenn es eigentlich, ich habe ja vorhin gesagt, ja, muss ein rein Sechszylinder sein. Und ja, gebe ich auch vielen recht, muss es sein, aber ich liebe halt einfach diesen S65-Motor. Und ja, ich glaube, ich würde beim E92 wahrscheinlich bleiben, auch wenn es ultra knapp ist.
Und dann CRT, GTS, normal.
Müsste ich mal fahren, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob der GTS so viel geiler ist.
Vom Papier,
wie gesagt. Also ich finde den CRT cooler als den GTS. Ich mag den GTS optisch nicht so gerne. Ich mag jetzt nicht so diese flashigen Farben auf dem E92, also orange. Ich finde es jetzt nicht hässlich, es ist alles andere als hässlich, aber was mich wirklich stört, ist dieser Spoiler, den viele ja nachrüsten. Ich finde den einfach nicht schön. Also der fügt sich überhaupt nicht ein, meiner Meinung nach, beim E92. Es ist einfach so, du hast so eine schöne Coupé-Silhouette und dann, bam, einfach so ein nicht designten Spoiler gefühlt, einfach so raufgeklatscht. Klar, der hat seine Funktion, auf jeden Fall. Deswegen rüsten ihn ja auch viele nach, gerade viele, die auf dem Ring immer unterwegs sind. Aber ich finde es halt nicht so ansehnlich und deswegen wäre es eher der CRT. Aber auch den müsste ich erstmal fahren, um das wirklich final entscheiden zu können. Aber das wäre meine Tendenz,
ja. Ja, das wird ja eine Kleinigkeit. Einen von den 67
CRTs gibt's
ja
eine Menge
eben zu fahren.
Klar.
Ja, okay.
Und bei dir?
Ja, also ich befasse mich ja schon lange mit dieser Frage und hatte natürlich jetzt auch Zeit, mich vorzubereiten. Mein absoluter Traum M3, und das mag jetzt vielleicht einige überraschen, wäre keins der Sondermodelle. Also ich finde die alle geil. Ich bin die auch noch nicht gefahren. Also GTS, CRT bin ich auch nicht gefahren, kann ich also nicht beurteilen. Mein Traum M3 wäre folgendes. E46 M3 Coupé, Handschalter, Laguna Seca außen, Laguna Seca innen, CSL-Felgen, Carbon-Airbox. Punkt. Also quasi ein CSL in Light, also nicht mit so vielen geilen Sachen, aber in bunt. Und mit Handschalter.
Auch Papagei angelehnt.
Ja, aber du weißt ja, ich feiere sowas. Ja, ich finde diese Farbkombis, dass es sowas heutzutage nicht mehr gibt, finde ich schade.
Also außen gehe ich ja noch mit bei Logan. Das wäre jetzt nicht meine Wahl, weil ich bin nicht so der übelst leuchtende Farbenfan. Aber innen finde ich immer noch wild. Aber gut, bin ja froh, dass es nicht gelb ist. Oder so. Dazu gab es noch dieses...
Ja, Kiwi.
Noch? Kiwi, ja, genau.
Kiwi, dieses, auch geil. Kleinen, ja. Nicht zu blau jetzt.
Das doch, das wäre schon mega, oder nicht? Ne? Dann noch rote Felgen oder so vielleicht.
Jetzt zieh mich hier nicht ins Lächerliche. Das ist schon alles sehr stilvoll.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Klar. Blau mit blau, das geht in die gleiche Richtung.
Ja.
Offensichtlich. Mhm. Ja, also ihr merkt es schon, da könnten wir noch ewig drüber philosophieren. Falls ihr Lust habt, uns mitzuteilen, wie oder welcher euer Traum-M3 wäre, gerne Nachricht über Instagram oder auch eine E-Mail. Achtungfahrspaß@gmail.com ist die Adresse. Wir freuen uns immer, von euch zu hören. Wir hoffen, dass euch diese Folge genauso viel Spaß gemacht hat wie uns. Also das Fahren war auf jeden Fall 10 von 10. Ganz, ganz großen Dank an Mike, dass er sich die Zeit genommen hat, dass er uns dieses Auto zur Verfügung gestellt hat, das entgegengebrachte Vertrauen. Ja, das war wirklich einer dieser Tage im Leben von Autofans, die man nicht nie vergisst.
Nee, auf keinen Fall.
Ja, also, vielen, vielen Dank. Wir müssen uns jetzt, glaube ich, erstmal ein bisschen erholen von dieser emotionalen Aufnahme.
Mhm.
Und in 2 Wochen, da hören wir uns wieder mit der 7. Folge. Und da haben wir was anderes am Start, aber was ganz Neues auf jeden Fall. Und mehr wollen wir aber nicht loswerden, ne?
Nee, okay.
Oder willst du noch was raushauen?
Nö, nö, nö. Nur, dass ich mich wirklich riesig drauf freue.
Mhm. Vielleicht ist das Sarkasmus gewesen. Wer weiß. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis in 2 Wochen. Macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao.